Berufung des Propheten Hosea. Da will nämlich die Renate schon vorlesen. Hosea 1, sie blättert einfach weiter, da, wo steht 1 bis 15. Wir werden die beiden vergleichen. Ich will die beiden großen Berufungsgeschichten vergleichen. Renate brennt schon, sie brennt.
Auf welcher Seite?
1 bis 15, da steht 1 und 15. Wunderbar. Ja, Herr. Hast du den Kuchen probiert? Du musst den Kuchen probieren. Habt ihr den Kuchen nicht probiert? Holt euch doch was. Wo wart ihr denn? Was? Ja, ihr holt euch schnell ein Stück Kuchen, bevor er weg ist. Lea, du darfst dir schnell was holen. Hol dir schnell. Schnell für dich und die Stina. Ist jetzt Renate vorlesen die Berufung des Hosea. Sie wissen, beide Propheten leben ja in der gleichen Zeit. Plus, minus ist. Vier Propheten amtierten zur gleichen Zeit. Micha, Jesaja, Hosea und Amos. Können Sie aufschreiben? Bitte aufschreiben die Aufzeichnungen. Anne, nämlich nochmal. Hosea, Amos, Micha und Jesaja. Die vier Propheten, Stina, amtierten zur gleichen Zeit. Es waren zur gleichen Zeit die berufenen Künder, Künder Gottes. Die kündeten den Willen Gottes, nämlich über die anstehende Konsequenz oder Züchtigung Israels. Hosea, Amos, Micha und Jesaja. Der größte, der berühmteste ist Jesaja. Alle anderen gelten als die sogenannten Kleinen, wie Moria gesagt hat, weil ihr Umfang, der Umfang ihrer viel weniger ist. Renate wird jetzt zum Vergleich, deswegen springe ich jetzt zu Hosea, den Vergleich der anderen Berufung an Hosea gehen. Ist nämlich anders. Und darum will Renate uns vorlesen, da wo steht 1 bis 15, das ist nämlich die zweite Zählung, musst du einfach weiterblättern, da wo steht 1 bis 15. Einfach weiter, das erste Teil ist Amos, zweite Teil ist Hosea, da will Renate jetzt unbedingt, sie brennt, schaut ihre roten Haare an. Und du hast schon eine rote Nase vor lauter Aufregung.
Hosea, Amos, Micha
und Jesaja.
Die vier.
Hosea, Amos, Micha und Jesaja. Ja. Zur gleichen Zeit, aufschreiben. Aufschreiben. Schreib es auf, fertig. Die vier sind zur gleichen Zeit, 8. Jahrhundert vor. So, Hosea, Amos, Jesaja und Micha sind vier Propheten, die in Nordreich im 8. Jahrhundert vor predigen. Im 8. Jahrhundert vor. Susanne, bist du dabei?
Ja.
Du denkst im Moment nicht an Zärtlichkeit mit deinem Mann, du bist bei mir. Ich bitte ab und zu mal nicken, damit ich spüre, dass du da bist.
Ich bin da.
Ich brauche ab und zu mal so ein dickes Nicken. Okay. Das heißt nämlich, Juval, ich verstehe dich. Juval, du bist mir wichtig. Ja. Renate möchte jetzt vorlesen und alle sind Ohr. Renate möchte vorlesen Hosea 1. Seine
Hosea.
Rede.
Hosea, das Zeichen der Murel-Ehe. Seine Rede, die geschah zu Hosea, Sohn Beris, in den Tagen Isias, Jotams, Achas, Jeschis, Kavialis, Könige von Jehuda, in den Tagen Jerobams, Sohns Joasch, Königs von Israel. Anbeginn seines Redens an Hosea ist, da sprach er zu Hosea: Geh hin, nimm dir ein hurerisches Weib und Kinder der Hurerei, denn vor Hurt hurt das Land von meiner Nachfolge ab.
Merken Sie, da kommt dreimal, unterstreichen Sie jetzt schon mal, Stina, dreimal ein hurerisches Weib, ganz deftig. Zephania liebt solche deftigen Worte, die sind klare, deftige Worte. Nimm dir ein hurerisches, das ist typisch Buber, aufschreiben, typisch Buber, Eugen, unterstreiche euch, hurerisches Weib, Kinder der Hurerei, denn verhurt hat das Land von meiner Folge ab. Das ist ein typisches Wort, das Buber kreiert hat, Martina. Verhurt, du bist verhurt, das liebe ich an Buber. Er reizt die deutsche Sprache aus, Susanne. Bis zu ihrem letzten Tropfen. Das gibt es ja nicht, so ein Wort verhuren. Das hat Buber entdeckt. Buber hat das kreiert, um dieses Verderbte der Tochter Israels, die eben mit anderen Göttern paktiert, zum Ausdruck zu bringen. Und das ist eben typisch für Hosea. Ich habe euch gesagt, ganz viele deftige Worte über Unzucht, aber auch dann ganz viele Worte, das werden wir ja anschauen, über Liebe und Annahme, Rückannahme. Aber das ist hier typisch. Nimm dir ein hurerisches Weib. Steht wirklich da eine Frau, die professionell Hurerei betreibt. Das gibt es doch auch in Essen, ein entsprechendes Viertel, oder?
Ja.
Gibt es doch alles.
Gibt es.
Ja, das heißt, und er soll sich wirklich ein hurerisches Weib nehmen. Und heute hat die Moria gefragt, Frage an euch, weil wir gerade bei der Stelle sind. Ist das ernst gemeint oder symbolisch? Wer hat da ein Bild? Da fragen mich natürlich viele Studenten. Muss er wirklich als ein heiliger Mann Gottes, der sein Leben Gott geweiht hat, und der wirklich ja alles andere tut, als den Willen Gottes zu missbrauchen, kann Gott von ihm, das ist immer wieder die Frage der Fragen, kann Gott von ihm wirklich verlangen, dass er eine Hure nimmt und mit ihr sogar Hurenkinder zeugt, er nahm und so weiter, und Kinder der Hurerei. Wie denkt ihr, ist das konkret gemeint oder bildlich?
Ich meine
bildlich. Hans-Dieter?
Ich meine bildlich.
Was könnte das dann bedeuten?
Weil Gott möchte Hosea in die gleiche Situation bringen, wie sich Gott selbst sieht.
Ja.
Mit dem hurerischen Weib Israel.
Ja. Verstehst du, wenn es bildlich bleibt, dann sieht das Volk ja das nicht in der gleichen Anschaulichkeit. Verstehst du, das ist die Frage. Wie soll das dann für das Volk sichtbar werden, dass Israel gehurt hat, wenn es nur theoretisch bleibt? Das ist eben die Frage. Bleibt es theoretisch oder soll er sich wirklich eine Frau nehmen? Wir wissen nichts Näheres über sein Leben. Wir haben nur festgestellt, Moriat hat es gesagt, übrigens schreiben sie auf Beeri. Beeri ist ein sehr schöner Name. Wer weiß, was Beeri bedeutet auf Deutsch? Meine Quelle, mein Brunnen. Schreiben sie auf, ist ein sehr tiefgründiger Name. Beeri, doch steht rum, schon hingucken. Sohn Beeris. Mein Beersheba, richtig. Beer bedeutet Brunnen und Beeri, mein Brunnen, wie Beersheba. Beer kennen Sie ja, Beersheba. Und Beer ist Brunnen und Beeri ist mein Brunnen. Ist ein sehr schöner, tiefer Name.
Ja, der Kibbutz heißt auch
Beeri. Stimmt, es gibt auch einen Kibbutz, der Beeri heißt. Beer ist ein sehr. Warum ist Beer ein geläufiger Name in Israel, Thomas? Weil?
Brunnen sind wichtig.
Weil Brunnen wahnsinnig wichtig sind. Merken Sie, dass es doch dann ist. Richtig. Brillant. Beerot. Es gibt auch Orte, die Beerot heißen. Brunnen ist im Orient so wichtig wie bei uns Quelle. Bei uns gibt es ja auch Quelle. Mineralbad und Quelle sowieso. Wir haben ja auch tausende Quellen. Bitte, Frau Doktor. Beere. Wir haben tausende Quellen bei uns, weil Quelle eben bei uns auch etwas ist, was wichtig ist. Wenn du den Mineralbrunnenmarkt anschaust, tausende Quellen. Weil wir auch von Quellen leben und die Quellbäder in Quellen produzieren. Und darum Beeri. Beeri heißt, sein Vater schöpft aus der Tiefe. Das ist ein sehr schöner Name eines Vaters. So, wir wissen nichts Näheres von Beeri. Aber wenn er sagt, er ist Sohn von Beeri, dann heißt das, es ist ein sehr würdevoller Name. Hosea bedeutet Erlöser. Genau wie bei Jesus, schreiben Sie auf. Jehoshua und Hosea sind ganz dicht beieinander für die Christen unter uns. Zum Beispiel den Noah, den Nico. Hosea heißt Erlöser. Gott ist mein Erlöser, wie Jehoshua. Jesus hat in sich auch den Namen Hosea. Jesaja hat in sich den Namen Hosea. Schreiben Sie auf, sowohl Josua, der Nachfolger von Mose, als auch hier dieser Prophet, als auch, wen hatten wir noch? Hosea und Jesaja, der Prophet Jesaja. Alle drei haben dieses Erlösungsthema in sich. Nochmal, Hosea, Jeshua, Josua, als auch Jesus, Josua und Jesaja. Hosea, Jeshua, Jesaja und Jesus. Alle vier haben diesen Namen, den Namen der Erlösung. Hosea heißt Erlösung. Das heißt, wir merken, bei Hosea steht das Thema der Erlösungsbotschaft, der Heilsbotschaft im Vordergrund. Amos, jetzt können wir schon aufgrund der Namen etwas kontrastieren. Amos ist der Belastete. Der muss viele harte Strafen mitteilen. Bei ihm, darum fängt es ja bei ihm auch mit den harten Strafen an. Merken Sie, wie der Name sofort euch etwas initiiert über das Wirken des Mannes. Amos fängt gleich an mit den harten Strafen. Hosea hat etwas anderes. Bei ihm werden wir gleich herausarbeiten. Sein Name sagt es ja schon, Nomen ist Omen. Bei ihm geht es mehr um die Erlösung. Wie kommt Israel zu seiner Erlösung zurück? Wir Juden sagen, dass wir ja in Gott Erlösung haben. Wir haben nicht in Jesus oder irgendeinem anderen Menschen Erlösung. Wir Juden sagen, Gott ist unser Erlöser. Gott wird über sein Wirken und natürlich unter Zuhilfenahme verschiedener Menschen und Frauen, aber nicht unter Berücksichtigung eines einzelnen Mannes, der am Kreuz starb, uns Juden Erlösung geben. Hosea ist der Prophet der Erlösung, der Befreiung, der Erneuerung. Und darum hat er auch diese tiefen Worte, die Amos nicht hat, von Liebe und Vereinigung und Vermählung. Das ist eher das Hosea-Thema, nicht das Amos-Thema.
Also nochmal zu der Frage, ich könnte mir auch vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass es schon auch eine gelebte Realität
ist. Das ist der Punkt. Das wollte ich mir noch klären. Mein Bild ist, und das Bild von den Rabbinern, dass er tatsächlich eine Hure nimmt. Also, weil es sonst ja nicht anschaulich wird.
So ist er ja auch viel näher aus eigener Erfahrung an dem.
Und wissen Sie, warum es für mich so pragmatisch wird? Weil er nachher ihm sagt, er ging und nahm die Gomer-Tochter Diblaims. Im nächsten Satz steht nämlich, er ging und nahm die Tochter Diblaim, Hans-Dieter, sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Wissen Sie, wenn das steht nämlich in Vers 3, Anne, dann heißt das, es muss sehr konkret sein, und vor allem, wenn die Dame einen Namen bekommt, Susanne. Sie heißt, will ich doch den Namen gleich erklären, Gomer, Tochter die Bleibens. Wir wissen nichts mehr von ihr, aber der Bibelmensch Hans-Dieter hätte diesen Namen nicht benutzt, wenn es nicht ein geläufiger Name gewesen wäre, einer ganz konkreten, unsittlichen Frau. So wie es bestimmt im Essener Hurenviertel für Kenner natürlich, für Kenner besondere Edelhuren gibt und weniger gute Huren.
Er kennt sich da aus.
Verstehst du, was ich meine? Wenn da Gomer steht, Gomer, wenn die bleibt, muss das eine Edelprostituierte sein, eine besonders bekannte Prostituierte. Sonst hätte er nicht gesagt Gomer und noch dazu die Tochter eines Herrn, die bleibt. Das heißt, je konkreter die Bibel Menschen benennt, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass es sehr konkret wird. Wenn es nur hieße, also du sollst deine Hure nehmen und er nahm eine Hure und verschwand, dann könnte man sagen, es ist sehr luftig. Aber er gebar mit ihr ja immerhin drei Kinder, die sind ja abgebildet auf dem Comic, das ich euch geschenkt habe. Und sie hat einen Namen, Gomer Ben Diblaim. Du hast wieder hier Lea, Tochter von, wie hieß dein Vater, heißt dein Vater Lea?
Adolf.
Na, Wölfi? Dölfer. Als stünde hier, na gut, das ist ja noch die Kriegsgeneration, als stünde hier Claudia, Tochter von Adolf. Oder, weiß ich, Deborah, Tochter von Martin. Je konkreter die Bibel Namen nennt, desto ernster ist die Angelegenheit.
Darf ich was sagen? Mhm. Malbim, den kennen ja alle, einer der großen Interpreten, bemerkt an, in den Kommentaren, ob Harlot nun eine echte Frau war oder ein Symbol, dass es sehr gut hätte sein können, dass, ist eine, dass er in Wirklichkeit eine Prostituierte nahm, denn the actual prohibition, das Verbot, keine Hure zu heiraten, gilt nur für den Kohen.
Ja.
Und er war ja kein Kohen, nein, also kein Nachkomme eines...
Merken Sie, wie Moriah arbeitet, das holt sie sich aus diesem wunderbaren Werk heraus. Das ist ja, wie gesagt, haben wir geklärt, wird morgen auch in Amazon.de gibt. Für 26 Euro.
Da sind natürlich diese Dinge drin, die...
Aber ich denke, es leuchtet Ihnen ja ein. Es leuchtet uns ein. Wenn dein Nachher steht, die Frau ist Gomer, Tochter, die bleibst, und die Bibel das tradiert, diesen Namen, dann muss das eine reale Person gewesen sein, die mit diesem Namen in der Tradition des Judentums stand. Und jetzt noch die Frage eben, warum kann Gott das verlangen, wenn wir das noch klären, warum kann Gott von einem gestandenen Mann, einem seriösen Mann, der noch den Namen Erlösung, Erlöser meines Volkes hat, verlangen, geh, nimm dir ein hurerisches Weib und Kinder der Hurerei, ob du sie mit ihr gezeugt hast oder sie schon Kinder mitbrachte, ist sekundär. Denn verhurt hat das Land, verhurt, hurt übrigens, dreimal steht es da, haben Sie gemerkt, viermal insgesamt. Hurerisches Weib, Kinder der Hurerei, denn verhurt, hurt das Land, das ist kein Tippfehler, Nico, das ist wirklich in der Bibel steht da, Kisano Santa. Im Hebräischen kannst du mit bestimmten Verben eine Konstruktion bilden, die im Deutschen nicht geht. Das heißt, wenn ich sagen will, Claudia, unsere Schweizerin, wenn ich sagen will, Claudia lernt bei Yuval enorm viel. Das hört sich ja banal an. Dann kann ich im Hebräischen, ich versuche es ins Deutsche zu übertragen, um es zu verstärken, sagen, Claudia, jetzt muss das auch sagen, Claudia lernenderweise lernt bei Yuval sehr viel. Und das geht im Hebräischen fantastisch. Um es adäquat ins Deutsche zu übertragen, ihr Lieben, muss ich es so machen, wie ich es eben gemacht habe. Lernenderweise lernt Claudia Lea bei Yuval und Deborah sehr viel Hebräisch und sehr viel Tora. Im Hebräischen geht das, um es zu verstärken, dass sie nicht, wie man es im Englischen macht. Im Englischen gibt es auch einen Trick. Wer kann hier gut Englisch? In der englischen Sprache gibt es auch einen Trick, um zu sagen, Claudia Lea lernt bei uns viel. Normalerweise würde man wie sagen. Nein, das ist zu schwach, das ist nur unser Nicht-Wahr.
Das tut du von ihm selbst.
Ne? Nämlich, wie geht das?
Claudia, das...
Sag mal, ich dachte, du bist nicht so gescheit.
Ich
dachte, du bist so blöd für Englisch. Was sagt denn Satz? Dem hätte ich das nicht zugetraut. Sag das mal der Claudia.
Ja, Claudia,
Das learn a lot of English with you. Wusstet ihr das? In gutem Englisch kann ich, anstatt zu sagen, Claudia learns with you, Val and Debbie a lot of Hebrew. Das ist so banales Englisch, Hunds. Aber wenn ich sage, sie lernt in der Tat, dann kann ich in gutem Shakespeare-Englisch sagen, natürlich auch im modernen. Claudia does learn, wusstet ihr, dass das geht, Claudia? Ja. Claudia does learn with Yuval and Debbie a lot of English and a lot of Torah. Das ist sehr gutes Englisch, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie wirklich viel lernt. Und das ist genauso hier mit dem, und verhurt, hurt hat das Land, unterstreichen Sie das, ist viermal. Hurerisch, Kinder der Hurerei, verhurt und hurt. Das heißt, es ist sehr bitter. Es ist sehr bitter, was Israel tut. Frage, warum kann der Prophet der David sowas verlangen, von Gott verlangt bekommen? Warum kann Gott ihm sagen, nimm dir eine Frau, eine Hure, die stadtbekannte Hure da in Tekoa zum Beispiel, beziehungsweise er kommt nicht aus Tekoa, er kommt aus dem Nordreich, irgendeine Stadt im Nordreich, nimm dir eine stadtbekannte Prostituierte, heirate sie, er soll sie nehmen, sie soll zu seiner Frau werden, und du kriegst sogar mit ihr drei Kinder oder nimmst drei Kinder, die sie aus einer anderen Hurenbeziehung brachte, mit. Erstens, wie muss sich Hosea dabei fühlen? Und zweitens, wie verträgt sich das mit dem Bild, das wir vom Navi haben, der ein Engel, ein Heiliger, ein würdevoller Mann Gottes? Wie kann man sich vorstellen, dass er so abrutschen muss in diese Niederei der Prostitution? Wer kann sich dazu ein Reim machen?
Erstmal, weil Gott ihm das gebietet, rutscht.
Laut für?
Er rutscht da nicht rein, sondern das ist Gottes Befehl, Gottes Wunsch.
Aha.
Und das macht er, wenn er gehorsam ist und wenn
sehr
er
schön
die Resonanz hat, also dass er daraufhin das macht. Und dann wird es ja auch würdevoll gemacht. Also es ist ja mit Gottes Backing sozusagen.
Sehr schön.
Es erfüllt damit Gottes Wunsch.
Sehr schön.
Es erhöht.
Sehr schön. Was sagt Martina und Stefania Deborah?
Also ich denke, er hat dadurch ja eine ganz andere Nähe zu dem Thema.
Und
teilt ja das Leid. Also ist ja in einer eigenen
Brilliant.
Trockenheit.
Das gefällt mir, Martina. Das gefällt mir sehr schön. Dankeschön. Stefania und Deborah? Alles richtig, ich möchte noch mehr sammeln. Sehr schön, Renate. Ich möchte nur noch weiteres hören.
Das Volk Israel hat ja die erste Liebe Gottes verlassen.
Mhm.
Gott hat sich liebevoll an das jüdische Volk gewandt,
ja,
und wollte es als Leuchter für die Völker stellen.
Ja.
Und dann haben die Götzen der Völker genommen und haben den wahren, lebendigen Gott verlassen,
ja,
und haben seine Heiligkeit verkratzt. Und um das deutlich zu machen, wird bildlich der Hosea in diese Situation gestellt. So wie das Volk Hurt, falsche Götzen anhängt, meine Liebe verstoßen hat, wie ein Mann seine Braut verstoßen hat, so soll Hosea das jetzt vor ihnen vor Augen führen. Das haben sie getan. Und da musste Hosea gehorsam sein und diesen schweren Schritt tun, um die Schwere des Volkes begreiflich zu machen.
Okay, sehr schön. Dvora?
Ja, ich denke, dass dieses in die Tiefe gehen ist ja auch etwas, was Gott für sein Volk tut. Gott lässt sich ja dann auch, wenn das Volk hurt, lässt Gott sich ja auch darauf ein, dem Volk nahe zu sein und ihm trotzdem den Ausweg, also die Teshuvah,
ja,
zu zeigen. Und so wie dem Volk ja Vergebung zusteht und schlussendliche Annahme zusteht, so darf das ja mit dieser Prostituierten auch sein. Das heißt, es bleibt ja nicht in diesem Abrutschen. Es gibt ja einen Weg der Umkehr und der Vergebung.
Mhm.
Und diese Frau ist letztlich genauso wertvoll und wichtig wie das Volk auch, dass es zu erlösen gilt.
Gut. Ob ja. Wer... Die Frage ist,
ist es im ersten Moment natürlich,
ja,
furchtbar, dass, oder was diese Nachbarn sagen, was man doch nicht macht. Aber darüber sollen die Zuschauer ja quasi zum Nachdenken kommen.
Genau.
Und letztlich sollen beide, sowohl die Frau als auch das Volk, ja aus dieser Situation errettet werden und Annahme erfahren.
Ja, das heißt, bei euch gefragt, Mächte, du hast das jüdische Volk vor dir, das Nordreich. Und da kommt ein angesehener Mann, war mit Sicherheit angesehen, sonst hätte er nicht diesen Status gehabt, als welchen er uns vermittelt wird, war ein angesehener Navi. Und auf einmal sieht man eine stadtbekannte Prostituierte namens Gomer, Tochter von Diblaim, heiratet er. Kriegt mit ihr drei Kinder oder bringt die drei Kinder mit, die werden wir ja gleich feststellen, sprich kennenlernen. Wie muss das auf das Volk wirken? Das will ich noch als Hinzufügung sagen. Das Volk sieht, der große Prophet heiratet eine Hure. Er muss sie sogar heiraten, nicht einfach nur einen Verkehr mit ihr, sondern nimm sie zur Frau, nimm ein hurerisches Weib, denn verhurt hat das Land von meiner Nachfolge ab. Wie muss das, Lea, auf das Volk wirken, wenn dieser Mann eine Hure, eine stadtbekannte Hure heiratet, mit ihr drei Kinder zeugt, die drei haben wir ja schon geklärt, drei ist Verwandlung, euch. Wie muss das auf das Volk wirken, das verlotterte Volk? Was sagst du, Lea?
Also ich.
Lea, lass mal die Lea, unsere Lea. Lass mal die Lea. Unsere Schweizer Lea.
Also ich frage mich, ob dieses Bild nicht sogar schon wie etwas einen Schritt weiter deutet. Also einerseits durch die Hure ist der ursprüngliche Zustand, in dem das Volk steckt, angedeutet, aber durch die Heirat
ja.
Könnte es sein, dass Gott wie verwirklicht, was schließlich zum Heil führt. Also ja. Dass der heilige Gott, also der Hosea ist ein unbefleckter Mann in dem Sinn, also steht irdisch gesehen für Gott
ja.
Und er heiratet eine Hure und es wird ja immer wieder angedeutet, dass es am Schluss, am Ende der Zeit zu dieser Heirat kommt, zwischen Gott und seinem Volk.
Richtig!
Also das scheint mir eigentlich nie schon
ja.
Eine Vorwegnahme. Also einerseits durch diese Hurenheirat zeigt Hosea dem Volk, was wirklich ihr Zustand
genau.
ist. Aber gleichzeitig führt er ihm vor Augen, dass etwas dennoch heil wird.
Richtig. Jetzt müssen Sie mir noch eins beantworten. Welches Bild hat die Hure zur Zeit der Bibel im Heiligen Land? Wofür steht eine Hure? Konnotieren wir das mal. Das ist nicht so wie heute, wo, weiß ich, man geht mal in Zürcher Innenstadt ins Bordell, genießt das und es ist dann erledigt. Sondern was, welches Bild hat Prostitution und Hure in der Bibel? Stina, jetzt wird die Stina wach. Jetzt wird die Stina wach, interessant. Das alte Gewerbe lockt, oder was? Stina, du bist ein Deutschkind. Laut, ich höre nichts.
Götzendienst.
Ja, genau.
Ja,
noch mehr, noch mehr.
Das, soll ich sagen, aus eigener Kraft etwas
ja.
also zu schaffen, das aber
ja.
nicht hält, weil
ja.
Gott es nicht schafft.
Ja. Welches Bild hat die Hure noch in der Bibel?
Also Untreue.
Untreue?
Untreue.
Richtig. Und was noch? Hurerei ist wirklich das Tiefste, was du tun kannst in der Bibel.
Was sehr Unreines.
Unreines, Kult, Dienst im Kult anderer Völker.
Götzenkult.
Euchen?
Ja, ich wollte, da wollte ich dich nochmal fragen, ob es da. Ich möchte etwas zur Ehrenwendung von dieser Frau Goma sagen.
Ja.
Sie war ja. Die eine ist jetzt Kultdirne, das was wir gerade gehört
haben. Eine Kultdirne, ja.
Die Tempelprostitution, die haben das ja nicht für sich gemacht, sondern es gilt ja, der Tempel gekriegt.
Ne? Der Tempel?
Also der Tempel,
der
fremde Stempel,
ja.
Die Kirche, die
ja.
das gerade das Geld kriegt.
Ja.
Und die haben das ja für eine gewisse Zeit, also sowas ich dann weiß, ich weiß nicht, ob es stimmt, die
ja.
haben das für eine gewisse Zeit gemacht und das war nicht so unehrenhaft, wie du es gerade darstellst, sondern das, die Frauen haben das zur Ehre dieses Gottes Baal. Oder dieses
aber aus der Sicht des Judentums.
Ist es natürlich.
Genau.
Gibt es da einen Unterschied zwischen Kultdirne, wie dies übersetzt, und zwischen. Und es gibt ja,
ja.
Frauen, die für Geld.
Richtig.
Für
den es gibt zwei. Richtig.
Ja. Nehmen wir. Hast du ja selbst gesagt, die Kultdirnen, die haben für eine bestimmte Zeit der Opferung, haben die sie zur Verfügung gestellt.
Ja.
Und es waren. Die waren edle Jungfrauen, in Anführungszeichen,
ja.
also
ja,
ausgewählt,
das
war nicht gerade jedermann.
Ja, die Venus-Dienerinnen,
genau, die haben nur für eine bestimmte Zeit, nicht 10 Jahre lang, das Gelderwerbsbild.
Zurück zum Tempel, okay. Es gab in der Bibel die Kedesha. Wo kommt zum ersten Mal so eine Sakralprostituierte vor? Wer kennt die Geschichte der Bibel? Wer kennt sich in der Bibel aus?
Die
Tamar. Was? Nein, davor schon, bei der Tamar.
Bei der Tamar.
Tamar ist ja die Tochter, das ist Genesis 19, 39. Da verkehrt ja Tamar, Tamar ist die Schwiegertochter des Judah und sie verkehrt mit Judah. Mit Judah. Die Tochter, weil sie sich die Kinder holen will über die nicht zugelassene Ratsehe. Und sie verkehrt mit ihrem Schwiegervater Judah und Judah will sie verbrennen lassen, weil sie eine Kedesha sei. Das war sein Vorwurf ihr gegenüber. Und Kedesha ist eine Kultdirne. Kedesha ist immer die Sakralprostitution macht. Sakralprostitution heißt öffentlichen Sex praktizieren, um den Göttern wohlgefällig zu sein. Da gibt es ganz viele Orgien im Mittleren Orient, im Vorderen Orient, in denen eben Frauen missbraucht wurden, um die Götter wohlgestimmt zu machen. Exzessiv, das war nicht heimlich im Bordell nachts um 3, irgendwo keiner sieht's, sondern öffentlich. Öffentliche Prostitution am helllichten Tag. Und auch, Sie kennen das auch, wo gibt es noch so eine Geschichte, die Gott massiv empört in der Bibel? Da gibt es auch eine Geschichte von öffentlichem Sex, öffentlichem Sakralsex, nicht nachts im Bordell. Sie müssen unterscheiden.
Was?
Pinchas, Baal Peor. In Baal Peor, das ist.
Pinchas?
Nummer 25. Die Versuchung von Moab war in Baal Peor. Und da haben die Moabiterinnen die Kinder Israels verführt zu diesem sakralen Sex, der öffentlich mit Orgien und Tänzen und Weihrauch am helllichten Tag, Geschlechtsverkehr vor allen Leuten zur Befriedung oder Befriedigung der Götter praktiziert wurde. Das sind zwei Exzesse in der Bibel. Genesis 39 und Nummer 25. Und das erzürnt Gott aufs Schärfste. Warum? Weil das eben ein Götzendienst ist. Ein brutaler Götzendienst, in dessen Zentrum der menschliche Körper der Frau steht. Die Frauen sind leider da immer die Bösen. Die Frauen verführen. Und dementsprechend sind die Männer die Verführten und machen natürlich mit. Das war einmal bei Tamar und Jehuda. Tamar verführt ihren Schwiegervater, wobei sie keine Absicht hatte. Nun, er konnotiert das, weil er denkt, das ist wohl so eine Kultdirne, die öffentlich etwas machen wollte, obwohl es gar nicht war. Aber aus diesem Titel, den er ihr zuordnet, Kultprostituierte, können wir ableiten, dass es damals dieses Bild schon zur Zeit in Juda, zur Zeit des ersten Buches der Bibel gab, Nico, dass es eben Frauen prostituieren sich zu Ehren der Götter. Das Judentum, hier benutzt die Bibel Sona. Sona ist das anders als Kedesha. Das Wort für eine Sakralprostituierte heißt Kedesha, wie Kiddush. Eine Geweihte, eine Weihdirne nenne ich das, eine Geweihte. Und da gibt es, wie Moriah sagt, ganz viele üble Geschichten, auch bei den Römern und Griechen. Aber hier ist die Frau eine Prostituierte, das heißt eine Frau, eine Bordellfrau. Nur, der Unterschied, der Übergang zwischen Bordellprostitution und Sakralprostitution ist eben sehr, sehr, sehr klein. Der Übergang zwischen Bordellprostitution, die es natürlich damals auch gab, Korinth, Paulus, und Sakralprostitution, die am ehrlichen Tag öffentlich mit Orgien ausschweiflich gefeiert wurde, ist wahnsinnig eng. Und darum warnt Gott uns immer wieder, fasst solche Dirnen, die haben bei euch nichts zu suchen, an. Denn sie sind die Antithese zum strengen Monotheismus. Was hat die Einheit geschrieben? Ja, streng genommen ist es nicht cool. Ich will nicht sagen, so hart wie falsch würde ich nicht sagen. Man könnte es etwas präziser übersetzen. Ich würde es nicht ganz falsch sagen, aber man könnte es etwas präziser übersetzen. Schreib hin, Kultur in Anführungszeichen. Ich würde Kultur mit reinfassen.
Ja, es gibt aber zwei Wörter,
es gibt immer
Beispiele. Wenn so nah da steht, dann müsste das der Übersetzer ja...
Er hat recht, der Jude Buber. Buber sagt, nimm dir ein hurerisches Weib.
Ja, genau, ja.
Das ist schrecklich, ein Hurenweib. Aber versteht ihr, die Grenzen sind fließend. Weil eine Frau eine Bordellprostitution anbietet, kann auch schnell missbraucht werden für kultische Zwecke. Und das Judentum sagt, alles, was eben Missbrauch von Menschen bedeutet, für öffentliche Prozesse, Schauprozesse, ist nicht dem Judentum zuträglich. Warum? Weil das Judentum erstens, wie ihr richtig gesagt habt, die Einehe will, die Treue der Einehe. Und zweitens auch nicht will, und jetzt kommt noch etwas, dass der menschliche Körper als Ware degeneriert. Das Judentum will nicht, dass der menschliche Körper, sei es in der Bordellprostitution, sei es in der Sakralprostitution, als ein Stück Ware missbraucht, degradiert wird. Der menschliche Körper, Susanne, dein Körper als Frau ist heilig. Und du hast gewisse Reize und du hast gewisse Verführungsfähigkeiten, aber die dürfen nicht für prostitutive Zwecke, für käufliche Zwecke missbraucht werden. Wenn du deinen Körper anbietest als Ware, dann vergehst du dich an der Heiligkeit deines Körpers. Das können wir notieren, bitte. Wenn du deinen Körper anbietest in Meerbusch oder weiß ich sonst wo, weil du Geld brauchst, dann sagt das Judum lieber putz im Aldi die Klos, als sowas zu machen. Nicht, weil es nicht anständig ist, sondern weil du deinen Körper, die Heiligkeit, die deinem Körper als Gott geschaffen innewohnt, dekadierst. Das ist das, warum auch männliche Prostitution übrigens im Judentum stark verworfen wird. Die Lustknaben. Es gibt noch in der Stelle, eine Bibel in der Stelle, dass Lustknaben auch von Gott verpönt sind. Es gibt ja auch männliche Prostitution. Sowohl die männliche Prostitution, Hans-Dieter, als auch die weibliche, wenn ihr das notiert, ist deshalb bei Gott verpönt, weil der menschliche Körper degradiert wird zu einem Objekt von Kauf und Verkauf. Und das ist die Antithese zur Unantastbarkeit und zur Heiligkeit des menschlichen Körpers.
Zum Gegenwindel Gottes schuldig.
Genau. Ich denke mal, dass diese Mädchen und Frauen und auch die Jungen und Männer das ja selten freiwillig getan haben. Sondern das ist nicht freiwillig getan haben, sondern auch in Strukturen gelebt haben, in denen sie da reingedrängt wurden.
Das wissen wir nicht, weißt du, es gab damals auch durchaus Freiwillige, weißt du, du darfst es nicht verwechseln heute mit dem, was in Deutschland passiert, ich weiß, worauf du anspielst, diese Frauen aus Indonesien.
Ich denke mal damals, ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß, ich habe ja nicht gelebt da, aber dass das so viel anders war, das ist sicherlich immer auch, gibt es ja heute auch Menschen, die es freiwillig tun und selbst.
Ja.
Aber doch auch in fehlenden Strukturen oder
auch
über Sklaven und so weiter, die Menschen doch auch da reingehen.
Aber du musst eins bedenken, Unzucht oder käuflicher Sex ist so alt wie die Menschheit. Das ist ja nichts Neues. Es war damals ein Gewerbe.
Ja, natürlich, aber zum Thema, weiß ich nicht, nicht unrein und verworfen und so. Wenn ich doch ein Opfer bin und es nicht aus freien Stücken tue, sondern in diese Stellung gedrängt werde, macht es doch einen Unterschied.
Aber warum, die Frage lautet, warum ist das lasterhaft im Judentum? Nicht, weil du hineingedrängt wirst, warum, sondern weil du deinen Körper entweist.
Das ist richtig. Aber wenn ich ein Opfer bin und es nicht freiwillig tue, sondern gezwungen werde, hat es einen anderen Hintergrund. Oder?
Richtig, aber die Bibel sagt uns nicht, ob sie gezwungen wird. Ja, ja. Die Bibel sagt uns nur, diese Frau stand zur Verfügung. Verstehst du? Die Bibel sagt uns, diese Gomer Bat Diblaim, Tochter von Diblaim, Martina, hat offensichtlich öffentlich das Produkt Sex angeboten.
Auch mal gelöst von dem Text würde es doch einen Unterschied machen.
Was würde den Unterschied machen?
Ob das ein Mensch tut, weil er in diese Strukturen von klein auf hineingepresst wird.
Ja. Ja, aber Moment, nochmal, Martina, damit wir das abkürzen. Wir wissen hier nicht, bitte, beim Thema. Wir wissen nicht, ob die Frau gezwungen wurde.
Nein, das drin. Ich löse mich ja auch gerade vom Text.
Ja. Ja, das ist klar. Natürlich ist Zwang nie gut, auch Versklavung ist nie gut. Nur, eins müssen wir aber festhalten. Die Bibel sagt wohl, dass Sklaven, und Sklaven sind ja immer gezwungene Menschen, wenn sie nicht Juden sind, damals am Sklavenmarkt durchaus gekauft werden können. Zum Beispiel die Hagar war eine Sklavin, die im Hause Abrahams gekauft wurde. Da nimmt das Judentum keinen Anstoß. Nur Juden dürfen nicht untereinander Versklavung betreiben, weil die ja selbst alle Sklaven Gottes oder Diener Gottes sind. Aber die Idee der Versklavung, da werden ja auch Menschen unfreiwillig als Objekt verkauft, um anderen zu dienen, wobei die natürlich auch Rechte und Pflichten haben. Also, verstehst du, die Hunger hat keine Rechte, hat gar nichts. Sie wird benutzt und geht weg. Aber Sklaven gab es in der Bibel immer wieder. Auch Onesimus und Paulus, da kennen wir die Geschichten. Es gibt, Sklaven gehört einfach zum Way of Life dazu. Oder die Tatsache, dass es Polygamie gab, Martina. Polygamie in der Bibel ist was ganz Gängiges. Viele Männer haben viele Frauen. Ob das freiwillig ist oder unfreiwillig, das spielt keine Rolle. Aber es war damals gängig in der Zeit der Bibel, das wissen Sie, dass ein Mann jederzeit viele Frauen haben durfte. Auch Verkehr, weil er Lust hat, mit welcher Frau auch immer. Siehe Jakob und Abraham. Das ist überhaupt nicht anstößig in der Zeit der Bibel. Und die Bibel unterscheidet auch nicht, ob jemand gezwungen wird dazu oder nicht, sondern sie sagt, wenn ein Mann viele Frauen haben will, muss er Verpflichtungen nachkommen natürlich. Das ist ganz klar. Wenn er viele Frauen hat, muss er für sie sorgen. Gibt es auch ganz große Abhandlungen im Judentum, welche Sorgen er für sie tragen muss. Aber er kann sich 10 Frauen ins Bett nehmen, immer will. Das ist überhaupt nicht verbündet in der Bibel. Die Bibel arbeitet immer mehr hinaus auf die Einehe, auf die Monogamie. Aber damals war es völlig erlaubt. Jakob hat da 4 Frauen und macht mit ihnen, was er will, wann er will.
David hat ja auch viele Frauen.
David hat Frauen im Harem. Das ist leider nicht so gut. Das hat mir dann viele Probleme gebracht. Und Salomo hat 1000 Frauen, die Bekannten im Weib, im Harem. Das ist nicht anstößig. Aber anstößig ist die Idee der Prostitution, weil du mit deinem Körper widerlich umgehst. Das will der Bibel nicht. Abgesehen von Krankheiten, die dabei entstehen können. Aber das Prinzip der Hurerei ist sehr verpönt im Judentum. Und warum lässt, und schauen Sie, die Tochter, die Gomer Ben Tochter, die bleibt, lässt das über sich ergehen. Und noch ein Punkt zu dem, was wir gesagt haben, warum erwähnt das die Bibel? Weil die Bibel damit sagen will, aus Liebe zu Hosea muss das Hosea machen. Wir haben mir deutlich gesagt, der Prophet kennt keinen eigenen Willen. Er kann nicht sagen, ich will und ich will nicht. Sondern der Prophet ordnet seinen eigenen Willen, Nico, dem Willen Gottes unter. Und das ist gerade die Liebe des Propheten für sein Volk und für Gott. Wenn wir das bitte notieren, Stefania. Die Liebe des Propheten, des Navi, seinem Gott gegenüber, besteht darin, dass er seinen Willen und seine Wünsche, seine Bedürfnisse, modern Deutsch gesprochen, unterordnet zugunsten des Willens Gottes. So wie Jesus ja auch sagt, Jude, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ein Prophet sagt nicht, darum sehen Sie auch keinen Widerspruch bei Ihnen. Ein Prophet kennt sowas nicht, wie ich mag das nicht oder das gefällt mir nicht oder wie stehe ich vor den Leuten. Und wenn ein Prophet so etwas von Gott aufgetragen bekommt, nimm dir diese Tochter und dann die 3 Kinder mit ihrem Namen, heißt das, ich vertraue Gott, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Ich vertraue Gott, dass etwas Gutes bei der Geschichte herauskommt, auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Aber wie Deborah und andere von euch schon sagten, wenn Gott etwas plant, plant er es immer zum Guten, Martina. Ich wiederhole, wenn Gott dir sagt, nimm ein Hurenweib, und es deutlich steht, eine Frau, die das Land hat, verhurt und sie, und nimm dir doch dazu 3 Hurenkinder, es wird ja noch gesteigert, 3 haben wir ja schon geklärt, Transformation. Dann vertraut ein Jude, dass am Ende die Liebe siegt. Dass am Ende, auch wenn es jetzt so ein unangenehmes Durchgangsstadium ist, eine Frau zu nehmen, von der man weiß, dass die macht das nur für Geld und sie ist anrüchig in einem bestimmten Viertel in Nordreich, dann vertraut der Prophet, weil er weiß, wenn Gott es mir sagt, hat es immer eine gute Bewandtnis. Ich wiederhole, Renate, für unsere Unterlagen, wenn Gott es mir aufträgt, hat es immer eine gute Bewandtnis. Und das ist die Größe eines Navi, Gott zu vertrauen, dass manchmal etwas, was nicht gut aussieht, dennoch gut wirken wird. Etwas, was nicht gut aussieht, kann dennoch gut werden. Wie die berühmte bittere Pille, die du schlucken musst, weil du weißt, der bittere Geschmack im Mund ist zwar zum Kotzen, aber im Körper aufgenommen entfaltet sie eine gute Wirkung. Und das ist die Idee von der Prostitution mit Gomeopathie 3.
Darf ich noch was sagen? Ich würde auch meinen, dass vor den Augen des Volkes, sie war ja eine Hure, die bekannt war beim Volk, dass sie dadurch aufgewertet wurde und indem er sie praktisch zu seiner sogenannten gesetzlichen Ehefrau gemacht hat, hat sie doch einen höheren Stand erreicht.
Das
in der Wertigkeit. Und da würde ich das Bild nehmen, dass am Ende Gott Braut und Israel und Bräutigam ein Ehe praktisch im Bund, dass das durchaus dann schon eine Vorwegnahme der Endzeit war, wenn Gott Israel.
Schauen wir uns mal den Namen der Dame an, dann wird es nämlich noch spannender. Was heißt Gomer, Tochter von Diblai? Jetzt wird es spannend. Gomer heißt?
Gomer
heißt beenden. Wir notieren beenden. Susanne, schreib ein bisschen mit, damit dein Professor glücklich wird. Gomer heißt beenden.
Dann beendet sie ihren niedrigen.
Vorsicht, nein, spielen Sie, das geht immer so an. Gomer ist beenden. Schluss machen.
Ja.
Abschließen. Tochter ist klar. Diblaim heißt getrocknete Feigen. Habe ich nachgeschaut. Das sind im Orient bekannte leckere getrocknete Feigen, Feigenspezialität.
Ja.
Ganz getrocknete, im Sommer frisch getrocknet. Und noch nicht lang gelagert. Eine Delikatesse. Und jetzt steckt nämlich eine Ambivalenz in diesem Namen. Eine hochgradige Ambivalenz in diesem Namen. Nämlich Gomer, Tochter von Diblai. Denn jeder Name, haben wir ja gesagt heute, Nico, hat Ambivalenz und Spannung. Herausforderung. Jeder Name hat Bedeutung in der Bibel. Dahinter steckt welche Idee? Wer kann das sagen? Ich sage es euch am besten. Die negative Idee ist, wenn Israel nicht umkehrt, dann wird es bald einen Schluss geben und die Feigen werden auch schlecht werden. Denn ich habe in einem zoologischen Buch nachgeschaut, wenn diese getrockneten Feigen genommen werden im Orient und sie zu lange in der Hitze ausgesetzt werden, werden sie schlecht. Dann verbrennen sie und vertrocknen sie, so wie in diesem heißen Sommer. Vieles vertrocknet und das kann in Israel ruckzuck passieren, weil du ganz lange und harte Sommer hast. Das heißt, die Bleim kann eine Spezialität werden, wenn du sie nicht zu lange, Martina, der Sonne aussetzt. Wenn du sie nicht zu lange der Sonne aussetzt, dann kann das ein Leckerbissen werden. Die Bleim, eine Spezialität im Orient. Nicht so wie bei uns, die man im Aldi oder Lidl kauft, sondern was ganz besonders frische Feigen, die man ausbreitet, so teigförmig ausbreitet, auswalzt und dann eine Art Kuchen ergeben. Getrocknet, so nebenbei viele nebeneinander gepresst. Eine Delikatesse für den Orientalen. Das kannte man, sonst hätte man die Bleim nicht gesagt. Eine Spezialität, habe ich gelesen. Wenn Israel nicht umkehrt, dann macht Gott Schluss. Gomer heißt einfach Schluss machen. Gomer heißt beendigen. Ein ganz gängiges hebräisches Wort. Das heißt, Gott wird beendigen das Land Israel. Es kommt zum Exil, was noch mit Herren, die Verschleppten schafft. Und alles Schöne, alles Gewachsene wird ein bitteres Ende nehmen. Es wird vertrocknen und verbrennen. Diese schönen, die bleiben. Feigenkuchen sind im Orient eine Spezialität. Warum ist das eine Spezialität? Weil Feigen und Datteln unheimlich reich verwendbar sind. Hochgradig kohlenhydratreich und jederzeit verfügbar. Das heißt, als Spezialität, die man verwenden kann. Beide sind als Süßungsmittel hochgradig geeignet und sie lassen sich benutzen für viele Süßungsgeschichten. Verstehst du? Da habe ich in diesem botanischen Buch, gelesen, dass man eben Feigen und Datteln für vielfältige Zwecke benutzen kann. Als Kuchen, als Frucht, in die man reinbeißt natürlich, als Dekorationsmittel. Feigen und Datteln eignen sich hervorragend.
Dattelmus,
Zuckerungsmittel, Aufstriche, alles das, was wir heute so moderne Spielereien haben. Das macht der Orientale, den hat ja nicht viel andere Süßungsgeschichten. Es gibt ja keinen Rohrzucker im Orient.
Und ist lange haltbar.
Lange haltbar. Im trockenen, gut getrockneten Zustand kannst du Feigen und Datteln lange essen. Und im Orient gibt es ja ganz riesige, saftigste Feigen und Datteln, spricht ja die Botanik davon. Ganz große, saftige Datteln. Stichwort die Kundschaft, der ja die Früchte bracht. Nicht solche mickrigen Geschichten im Mikro und bei uns im Aldi auch diese Standardgeschichten. Da gab es wirklich saftigste Früchte. Was? Mädchen, ja, genau. Deborah und ich haben in Israel wirklich Datteln gesehen, die heute so groß sind wie ein kleiner Kind, fast wie ein kleiner Kinderkopf, weil die speziell gezüchtet werden. Nicht ohne Genmanipulation, aber es gibt dort saftigste Datteln und Feigen in Israel, riesige. Kurzum, wenn du eben nicht aufpasst, sagt Israel, wird es zum Ende kommen. Dann ist das Ende da gekommen. Und dann werden auch die Feigen dir nichts nutzen und Feigen stehen für Opulenz, aber dann wird das schöne Opulente verdorben und verkohlt, verbrannt, verwest sein. Da ist nichts mehr zu machen. Und jetzt kommt die andere Seite. wenn ihr euch umkehrt, und das schwingt für mich als Bibelfachmann drin, Susanne, wenn Israel versteht die Botschaft dieser Gomer, Bati bleiben, hat er nicht irgendeine Frau genommen. Name ist ja Programm, Martina. Alles ist in der Bibel hochgradig spannend. Er nimmt ja nicht eine Frau, die weiß nicht, dass Maximiliane Rumpelstilzchen heißt, sondern Gomer, Bati bleiben, wie auch immer die Name war, hat eine äußerst beredte Implikation. Wenn Israel umkehrt und wirklich ablässt von seinen Sünden, die Hurereien und die Geschichten, dann wird es ein gutes Gomer, ein gutes Ende sein. Sie kennen das ja, wenn wir Juden uns so, ich habe dir eine Karte geschickt, Lea, wenn wir Juden uns jetzt zum neuen Jahr etwas wünschen, sagen wir Gemar Chatimah Tova, ist ein alter rabbinischer Begriff. Was heißt Gemar Chatimah? Wir wünschen euch ein gutes Ende der Besiegung im Buch des Lebens. Ein gutes Ende, das heißt das hebräische Wort Gomer, Gomer, Susanne. Ja. Gomer oder Gemar, kann beides bedeuten. Ein gutes Ende oder ein schlechtes Ende. Ein Ende wird es auf jeden Fall sein. Entweder es endet gut, dass Gott ihnen verzeiht und die Sünden werden abgestreift, du sündigst nicht mehr, du hurst nicht mehr, du betrügst nicht mehr deine Frau. Dann ist es ein gutes Ende. Dann schlägt Gott ein neues Kapitel auf und alles ist vergeben und die Beziehung ist saniert zwischen Gott und Israel. Tust du das nicht, wird es ein bitteres Ende haben. Ein Ende wird immer sein. Denn Gott schaut nicht mehr länger zu, Martina. Gott schaut nicht mehr länger zu. Entweder du besserst dich, und du verfällst. Aber so kann es nicht weitergehen. Die Beziehung ist einfach am Ende. Und dann eben, dann werden die Dachen auch ein Gutes sein. Dann wird es eben nicht so sehr der Sonne ausgesetzt sein, so dass sie nicht verbrennen, sondern Gott wird dafür sorgen, dass du dieses herrliche Feigengericht bekommst, das nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel Sonne bekommen hat. Das ist die Ambivalenz. Ist das verstanden, Lea? Die Ambivalenz hinter diesem spannenden Doppelnamen Gomer, Tochter von Kleinmann. Verstehen Sie? Und wenn die Bibel noch dazu uns einen Namen mit einem Nachnamen, mit einem Familiennamen gibt, Tochter von, wie Lea, Tochter von Adolf, dann schwingt immer viel Musik, viel Inhalt dahinter. Ist das soweit okay? So, Lea, ich habe dich unterbrochen, du liest weiter vor. Er ging
aber ich möchte noch mal eins nachfragen, weil mir das auch wichtig ist. Das hatte ich mir nämlich auch so notiert. Diese Eheschließung ist etwas auf den ersten Blick sehr Anrüchiges. Und es wird sicher viele gegeben haben, die die Nase gerümpft haben. Aber auf der anderen Seite ist eine Heirat eine Legalisierung einer Beziehung. Und deshalb, Lea hat das ja auch schon gesagt,
die Moria.
Dass das schon so ein Ausblick auf Erlösung ist.
Ja, richtig, akzeptiere ich auch. Akzeptiere ich auch. Zunächst mal ist es unanrüchig, unangenehm. Eine stark prostituierte zu heiraten, noch dazu ein anständiger Prophet, ein gesegneter Prophet, ist unangenehm, aber das schwingt mit. Das ist auf ein gutes Ende hinauslaufen. Wir wissen außerdem nicht, was mit der Gomer passiert ist übrigens. Was mit ihr am Ende passiert, schweigt die Bibel. Weil sie sagt, das könnt ihr euch selbst in eurer Fantasiestine ausdenken. Darüber äußert sich die Bibel nicht, ob die dann wirklich glücklich wurden als Paar. Das wissen wir nicht. Aber zunächst mal nimmt eine Hure und es ist richtig, es lässt schon mitschwingen, dass es dann zu einer neuen Ehe, Stichwort Hosea 2, das wir ja noch lesen werden gleich, das ist zu einer, ich werde dich ehelichen und werden glücklich miteinander sein, spricht Gott zu Israel. Das schwingt einwandfrei mit Lea und Moria. Lea, bitte noch ein Stopp an den harten Satz 3.
Darf ich
noch
schon was sagen? Irgendwie habe ich den Faden verloren.
Was?
Was war jetzt die Gomer? Eine
Sakral, dank, sie war eine Bordellprostituierte.
Ja.
Bordell.
Ja.
Aber ich habe vorhin den Brüchen gesagt, der Grenzübergang ist sehr fließend. Ja. Denn eine Bordellprostituierte konnte sehr schnell vereinnahmt werden durch die Heiden für Sakralprostitution. Schreib auf, ich nenne sie eine Bordellprostituierte, die aber ein gewisses Ansehen hatte, weil das Bordell anscheinend gut lief.
Genau.
Die Bordellkundschaft war floriert, sonst hätte sie nicht diesen Namen. Gomer, Tochter von Diblai. Sie muss gute Kundschaft gehabt haben und sich gut verkauft haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie muss sich gut verkauft haben. Denn sonst hätte Gott ehrlich gesagt, nimm diese Gomer, Bati bleiben. Okay, Lea, lies noch mal vor Vers 3. Er ging und nahm
die Gomer, Tochter die Bleins. Sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn.
Aha, das heißt, es kommt zu den Kindern, den Hurenkindern.
Ja.
Ganz doof. Verstehst du? Darum sage ich ans Lieder, dass es konkret ist. Sonst hätte die Bibel nicht gesagt, sie gebar ihm tatsächlich, Moria. Tatsächlich.
Ja.
Weiter. Ja.
Da sprach er zu ihm, rufe seinen Namen Jezreel, den Gott sät, denn nur ein weniges noch, dann ordne ich die Bluttat von Jezreel zu dem Hause Jehus. Ich verabschiede die Königsherrschaft des Hauses Israel. Geschehen wird's an jedem Tag. Ich breche den Bogen von Israel im Tale von Jezreel. Sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Da sprach er zu ihm: Rufe den Namen Lochama, ihr wird Erbarmen nicht, denn nicht weiter erbarme ich mich noch
des Hasses
Israel, dass ich ihnen trüge, aber des Hauses Jehuda erbarme ich mich. Ich befreie sie durch mich, ihren Gott. Nicht befreie ich sie durch Bogen, durch Schwert, durch Kriegszeug, durch Rosse, durch Reiter.
Unterstreichen Sie ganz wichtig, Euchen. Ich befreie sie durch mich, ihren Gott. Ganz wichtig, ich erbarme mich, merken Sie? Aber des Hauses Jehuda, unterstreichen Sie. Merken Sie, ist wieder dieses Kontrastive. Darum ist er der Prophet der Erlösung. Merkst du das, Nico? Mitten in diesen harten Androhungen, das hatten wir nämlich bei Amos nicht, da ist noch keine Rede von Erlösung und Erbarmen. Aber des Hauses Jehuda erbarme ich mich, unterstreichen Sie. Ich befreie Sie, die Tochter Jehuda, durch mich, ihren Gott. Und nicht durch Bogen und nicht so weiter, etc. An welchen berühmten Satz erinnert Sie das? Es gibt einen ganz großen Satz, den Sie alle kennen aus Sacharja. Genau, Sacharja 4,6. Sacharja 4,6, mein Euchen und der wunderbare Bär, der Bochumer Bär Thomas, nicht mit Heereskraft und nicht mit Macht, sondern mit meinem Geist, spricht der Gott Sebaoth. Sie merken, ein Jude, Sacharja 4,6, für einen Juden musst du immer wieder Parallelen ziehen. Es gibt so viele Parallelen, die dir das Bild der Bibel unheimlich deutlich präsentieren. Und diesen Satz, dass Gott nicht mit Brachialgewalt dich erlösen will, sondern mit seinem Geist und mit seiner Liebe, das kennt Zephania natürlich auch als bibelfester Mann aus Sacharja 4,6. Der berühmte Satz. Das ist ein ganz großer Satz, den kennen Sie alle. Großer Satz aus Sacharja. Gott will nicht die Brachialgewalt, das kann jeder. Aber mit Geisteskraft, worüber wir auch sprechen werden in unserer Arbeit, den durch den Geist sich neu ordnen und Krankheiten verwandeln, das ist die große Kunst der Heilung. Und das passiert ja auch mit Israel. Und merken Sie, das ist eben typisch für Hosea, gleich im ersten Kapitel, das sagt er nicht bei Amos, kommt das Thema, aber Juda werde ich nicht vernichten. Merken Sie die andere Struktur, deswegen habe ich die beiden Kapitel verglichen. Bei Amos hart, gnadenlos, eine lange Liste, die wir heute Morgen haben, und die geht ja weiter. 3, 4 Kapitel, der mit dem rechnen, ich habe über 3 und 4 und 3 und 4 und 3 und 4 und 3 und 4 und Israel gibt dann auch sein Fett ab. Hier nicht, merken Sie, hier wird mit dem Nordreich abgerechnet. Das Nordreich ist verlottert und das Südreich, interessanterweise, Hause Jehuda heißt immer das Südreich. Nur, dass Sie die Terminologie verstehen, Susanne, unten, wenn das steht bei 7. Das Hause Jehuda heißt so, wie wir im Deutschen auch sagen, das Haus Wittelsbach oder das Haus Habsburger, das kennen Sie ja. Die Monarchien, die verschiedenen. Oder in England, the House of Windsor, the House of Chamberlain. Das sind die verschiedenen Herrscherhäuser, im Deutschen ja auch die Herrschaftshäuser. Und das Hause Jehuda bedeutet das Südreich, notieren wir. Das Südreich wird hier gnadenvoll behandelt, merken Sie? Ja. Weil sie noch nicht so verlottert sind, Martina. Und ich schreibe Sie auf das Erbarmen Gottes, unterstreichen wir. Weil es immer wieder Christen gibt, die sagen, der jüdische Gott kann sich nicht erbarmen, dieser uralte Zopf. Bitte schneiden Sie diesen Zopf ab, Stina. In Vers 7 steht deutlich, aber des Hauses Jehuda erbarme ich mich. Und das mitten in diesem heißen Satz da oben. Ich ordne, unterstreichen Sie es oben, in Satz 4 steht, dann ordne ich die Bluttat von Jezreel zu dem Hause Jehus, den erkläre ich Ihnen gleich. Aber ordnen Sie oben zu, dem Hause Jehus ist das Nordreich, Susanne. Und ich verabschiede die Königsherrschaft des Hauses Israel. Verabschiede heißt, ich beende, Lea. Es wird ein Schlussstrich gemacht. Ich will nicht mehr, sagt Gott. Diese Monarchie ist zum Kotzen. Die benehmen sich schäbig. Die huren herum. Und die praktizieren Götzendienst. Mich ehren sie und ehren nebenbei noch andere Götzen. Und das nennt man Synkretismus. Synkretismus heißt Mischgötterei. Mischgötzendienst. Und das will Gott nicht, China. Bleib bitte einem Mann treu. Und geh nicht jede Nacht mit einem anderen Mann ins Bett in Klartext. Und so will Gott auch, dass wir ihm die Treue halten und nicht Gott die Treue halten und am nächsten Tag dem Baal oder dem Milchkorb die Treue halten, angeblich. Und das ist das, was Gott so verletzt im Nordreich. Und da ging es eben noch schlimmer zu und deswegen sagt, ich will nicht mehr mit dem Haus Israel Erbarmen haben. Mit denen habe ich kein Erbarmen. Aber im gleichen Kapitel, Nico, steht aber mit dem Haus Juda, das Südreich Jerusalem, mit denen habe ich Erbarmen, weil es dort noch nicht so drüber und runter geht. Das merken Sie, wie in dem gleichen Kapitel das Erbarmen und die Liebe Gottes kommt, das wir bei Amos nicht hatten. Denn Amos muss eben als Belasteter die volle Härte aussprechen. Das heißt, er ist wahrscheinlich 2, 3 Jahre oder 4 Jahre später und dann naht sich das Geschehen so sehr dem Ende zu, weil sie eben nichts gelernt haben. Moschea will versuchen, noch einmal an die Menschen zu appellieren. Geht in euch, es ist sehr schlimm. Aber Gott gibt euch noch eine letzte Chance, Stichwort das Hurenweib. So wie er sich noch lösen könnte von dem Hurenweib und sagen kann, ich schmeiß dich raus aus dem Haus. So will Gott das jüdische Volk noch retten, das Nordreich. Sie sind aber nicht bereit dazu. Aber dennoch bei Juda, ich befreie sie durch mich, ihren Gott. Und ich nicht durch Rosse und nicht durch Schwert und nicht durch Kriegsel, sondern durch meinen Geist. Jetzt ganz kurz zu Jehu. Wissen Sie, was in Nummer 4 der Jehu, wer war Jehu? Wer kennt sich in der Geschichte der Bibel? Steht alles in der Bibel. Wer kennt sich in der Geschichte des Hauses Jehu oben in 4? Jehu war eine bestimmte Richtung der Monarchie im Nordreich. Wer weiß, was Jehu getrieben hat? Jehu ist eine auch ambivalente Persönlichkeit, eine ambivalente jüdische Persönlichkeit im Nordreich. Wer kennt etwas von Jehu? Jehu, nicht Jehova, Jehu. Jehu kommt vor im zweiten Buch der Könige. Und zwar ab Kapitel 21. Ab Kapitel 21, 22, im ersten Buch der Könige und im zweiten Buch der Könige von Kapitel 9 bis Kapitel 13. Der wird dort aufgeführt. Jetzt erkläre ich Ihnen das. Jehu war ein König, der einerseits sehr gut war, weil er den gesamten Kult, den gesamten Baalskult abgebrochen hat. Baal war damals ein furchtbarer Kult, den Isabel, die Königin, Gattin des Ahab, eingeführt hat. Einer der furchtbarsten Kultgestalten.
Er tat,
was dem Herrn missfiel.
Und riss die Höhlen.
Alles beendet er. Er beendet oben alles, weil er erkennt, das kann nicht gut gehen. Einen massiven Kahlschlag unternimmt er. Er rottet das Haus Ahab mit der Hexe Isabel aus. Und alle Kultstätten, diese heidnischen Kultstätten, werden abgebrannt. Radikal abgebrannt. Es gab, und er tötet natürlich auch noch alle Baalspriester und alle Anhänger des Baalskultes. Ein Blutbad, vergleichbar mit dem Blutbad von Elia. Vergleichbar mit dem Blutbad von Elia in 1. Könige 18 verrichtet Jehu, war ein König des Nordreichs, ein riesiges Blutbad und vernichtet Ahab, die Götzendienerin Isabel und alle Baalspriester. Ein massiver Kahlschlag. Gott sagt aber, dass er mit dem Mann nicht glücklich ist. Wer kann sich denken, das haben wir vorhin schon angesprochen, warum dieser Mann Jehu bei Gott, obwohl er sowas Gutes tat, wir haben das heute schon angesprochen, Lea, dennoch nicht zufrieden ist. Wenn doch dieser Mann etwas Gutes tut, nämlich den Baalskult abzuschaffen und alle endlich abzuservieren, diese Mörder, diese Götzendiener, diese Synkretisten, diese Mischpraktizierer, warum ist Gott dann nicht zufrieden und sagt, ich werde das Haus Jehu verabschieden aus der Königherrschaft?
Ich weiß nicht, mit welcher Intention er das gemacht hat.
Brillant. Was riechst du? Du riechst Käsekuchen.
Dass er das vielleicht auch in sich, dieser Reichtümer zu...
Das ist nämlich der Punkt. Martina, genau das habe ich ja vorhin angesprochen. Er hat es nicht mit den lautesten Absichten gemacht. Es steht ja auch drin, dass er, im Deutschen sagt man ja so schön halbherzig, ich möchte nicht sagen halbherzig, aber dreiviertelherzig war. Er war dreiviertelherzig. Das heißt, er hat schon zum Eifer Gottes, wenn Sie notieren, zum Eifer Gottes dort diesen Kahlschlag praktiziert, alle vernichtet. Aber sein Eigeninteresse, seine eigenen Bedürfnisse, sein Geltungsdrang und Machtstrang, Machtplan waren so groß, dass Gott sagt, das gefällt mir nicht so, was du machst. Verstehen Sie? Und darauf achtet eben Gott sehr genau. Noch dazu, wenn jemand so ein Blutbad anrichtet wie Jehu. Denn Sie müssen eins bedenken, Gott hat ihn, pass auf, ganz kurz eine Geschichte des Judentums aus der Bibel. Gott hat Jehu befohlen, rotte den Ahab und Isabel aus. Jehu geht aber viel weiter und rottet die gesamte Dynastie aus. Gesamte, obwohl ihm Gott das nicht aufgetragen hat. Er rottet Ahab und Isabel und alles, was aus dem götzendienerischen Haus Ahab übrig war, und macht dort, wie ich ihn eben ausführte, ein Blutbad. Es fließt dort. Alle Menschen, die im Palast waren, dieses Arab, und es, um den Baal zu frönen, werden vernichtet. Und da sagt Gott, das berühmte Wort, er ist über das Ziel hinausgeschossen. Und wenn jemand über das Ziel hinausschießt und den Anlass missbraucht, um seine persönlichen Gier zu befriedigen, Menschen zu ermorden, ist Gott sehr suspekt, vorsichtig ausgedrückt. Wenn du einen Auftrag bekommst, jemanden zu ermorden, dann bleib beim Auftrag, aber mach daraus nicht ein Szenario, bei dem du wirklich wahllos um dich schlägst. Und das hat Jehu gemacht. Und der hat eben an diesen negativen Geschmäckle schwäbisch gesprochen, ein negatives Geschmäckle, das übrig bleibt, weil er ein sehr berechnender und mörderischer Typ war. Ein mörderischer Typ von Mensch, der einfach alles kahlgeschlagen hat. Und das gefällt Gott eben nicht. Warum? Weil es offensichtlich eine Mentalität mit sich brachte, die beim Volk negativ ankam. Nämlich, wenn der König schon morden darf, dann dürfen wir ja auch morden. Sie verstehen, Jehu war ein König. Und wenn der König mordet, und zwar einfach drauf losmordet, wie wirkt das dann beim einfachen Mann, beim einfachen Glied im Volk? Das heißt, bei Königen ist Gott sehr präzise. Ein König hat Vorbild zu sein. Das haben wir ja besprochen in Matrei am Brenner. Ein König hat Vorbildfunktion. Und wenn du dieses Vorbild missbrauchst, wenn du sagst, ich als Kapitän darf mir alles erlauben, ich rotte einfach mal 100.000 Menschen aus, weil ich mal König bin, dann sagt Gott, das darfst du nicht machen. Und wenn du das tust, dann musst du negative Konsequenzen davon sehen. Und das ist das Thema Jehu. Und das war eben, wenn Sie das aufschauen, eine Mentalität im Nordreich, dass ständig Blut floss. Das Nordreich, nur zu kurz zur geschichtlichen Information aus der Bibel, das Nordreich war geprägt von ständigen Massakern. 4 Könige wurden ermordet zum Beispiel. Die Dynastie der Könige im Nordreich ist geprägt von Blut und Rache. Ich wiederhole, die Dynastie des Königreichs Israel, Nordreich, wo ja er und Amos predigen, ist geprägt von massiven Königsmorden, Intrigen, Skandalen. Darum war ja auch Ahab und Isabel da oben. Die waren ja nicht im Südreich. Diese Hexe Isabel, eine phönizische Königstochter, die pures Heidentum verkörperte, heiratet ja gerade einen jüdischen König namens Ahab im Nordreich, nicht im Südreich. So schlimm war es im Südreich nicht. Und mit dieser Hochzeit einer Heidenkönigin, Heidentochterkönigin und Ahab geht es drüber und runter. Steht alles in der Heiligen Schrift. Skandale und Intrigen und Mord, sogar Könige morden sich gegenseitig, um an die Macht zu kommen. Es ist eine blutige Zeit, wie wir sie auch aus Europa ja auch kennen. Heinrich der VIII. In England war ja nicht viel besser, die Skandale mit seinen Frauen in England. Elisabeth und Ferdinand von Spanien kennen Sie auch in Europa, was da gehurt und gestohlen wurde und vergangen und vergewaltigt. Kurzum, die Bibel ist leider da sehr ehrlich und sagt uns, dass es in Nordreich nicht besser war als in den anderen Völkern. Und Jeho ist einer dieser Stränge mit A und Umlaut A von Herrschern, die eben viele Korruption und Blut und Macht im Sinne hatten. Und das mag Gott nicht. Wenn du dein eigenes Bestreben nach Macht und Geltung hineinbringst in einen Auftrag Gottes, ist Gott sehr, sehr verletzt. Und das will Gott eben nicht. Wenn Gott dir einen Auftrag erteilt, bring den um, den Mahlsmensch und keinen weiteren, dann hast du kein Blutszenario daraus zu machen. Das ist das Belastende bei Jehu, weil er damit ein schlechtes Vorbild gibt dem gesamten Volk. Nach dem Motto, alles ist erlaubt, man darf jederzeit töten, ich darf es, ihr dürft es auch. Und das will Gott nicht. Und es ging ja wirklich im Nordrecht drüber und runter. An der Basis wie an der Spitze. Das kurz zu Jehu. Und jetzt will ich Sie noch fragen, was ist der Unterschied zwischen Jezreel und Israel? Nicht verwechseln, hier sind zwei Begriffe. Israel und Jezreel hat uns die Lea vorgelesen, in 5. Was ist der Unterschied zwischen Israel und Jezreel? Wer kann mir da kurz etwas sagen? Wer kennt sich da aus? Der Zephania kennt sich da aus. Zephania? Der Zephania weiß das nicht.
Jezreel Ebene ist die Ebene, die fruchtbare Ebene, die ist vom Karmel unterhalb. Mit Lanzi bis zum See Genezareth fast.
Genau. Schlagen Sie bitte mal auf 14,5,2. Alle die Bibel auf dem Tisch haben wir extra da. Bibel 14,5,2. Und da sehen Sie es nämlich deutlich. Denn das gehört zu Ihrer Bildung. Susanne, das gehört in deine Bildung. Da gibt es, wer zeigt mir, wo die Ebene Jezreel ist? Das ist eine die fruchtbare Ebene Israel. Habt ihr sie gefunden? Genau, ganz oben. Haben Sie es beim Karmel? Da steht die Ebene Jezreel. Susanne hat es gefunden. Hast du es?
Ja.
Und das ist ganz links oben, Kishon, am Kishon. Zeig es dir mal, Stina, du hast es. Stina, zeig es dir. Lea hat es gefunden. Hast du es oben, links oben? Da, links oben auf der Karte, 14,5,2, steht Kishon. Das ist ein Fluss, ein großer Fluss. Drunter ist der Karmel, der heutige Karmel bei Haifa. Und darunter steht Ebene Jezreel. Haben Sie das alle? Debbie hat es. Habt ihr das alle? Martina hat es.
Und schön vom
Tabo. Was? Richtig, man sieht sie wunderbar. Und die Ebene Jezreel, das Wort Jezreel heißt Gott sät, schreiben Sie auf. Sät mit Umlaut A, Nico.
Da steht den Gott sät.
Ja, aber Sie sollen verstehen, dass das die Übersetzung ist. Die Susanne weiß noch nicht, dass das die wörtliche Übersetzung ist. Schreib auf, das Wort Gott sät ist die wörtliche Übersetzung, Thomas, von Jezreel. Es ist eine fruchtbare Ebene, in der seit Jahrhunderten gut gesät wurde, viel Niederschlag war und gute Früchte, Trauben etc. geerntet werden konnten. Schreiben Sie auf. Und Israel ist das ganze Nordreich. Und hier ist ein Wortspiel natürlich im Gang, Susanne. Das ganze Nordreich, bis unten bis Judäa, hier unten bis da, bis Jerusalem, nennt man ja das Nordreich, heißt Israel. Was heißt wirklich Israel? Der Zephania weiß das.
Israel.
Was heißt das Wort wirklich?
Israel, der Gotteskämpfer.
Der Gotteskämpfer, Brian, schreiben wir auf. Bitte aufschreiben, Susanne, für deine Bildung. Das Wort Israel, das Nordreich heißt ja Israel, heißt Israel, Gott wird kämpfen. In der Erinnerung an die Nacht des Jakobs am Jabok. In Genesis 28 ringt ja Gott, 32. Genesis 32 ringt ja Jakob mit dem Engel Gottes und er überwand diesen Engel und er sagt ihm Gott, du wirst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, der Kämpfer Gottes. Denn du hast gekämpft mit Gott, sprich mit dem Engel, und obsiegt, sagt Martin Buber. Und da ist ein wunderschönes Wortspiel zwischen Israel und Jezreel, nicht verwechseln. Das sind völlig verschiedene Worte. Israel ist das Nordreich, das mit Kampf zu tun hat. Und Gott sagt, ich gebe dem ersten Sohn den Namen Israel, der nur noch ein weniges und dann ordentlich die Bluttat von Jezreel, dem Hause Jehu. Welche Bluttat von Jezreel ordnet er dem Hause Jehu zu, was ich Ihnen sagte? Eben diese Bluttat, als er alle Baalspriester mit einem Schlag vernichtete, in 2. Könige 9. Da geht er in ein Haus, versammelt eben alle Baalspriester und vernichtet sie mit einem Schlag. Und das ist so massiv, was er da trieb, dass Gott sagt, ich bin nicht bereit, dazu zu schauen. So geht es nicht weiter. Verstehst du, ein sadistischer Schlag, bei dem du einfach wahllos Menschen umbringst, ist nicht im Plan Gottes vorgesehen. Und das ist ein Wortspiel, eben Jezreel und Israel. Das heißt, das Wortspiel besteht darin, Lea, dass Gott Israel zwar sehr liebt, Israel heißt ja Gottes Kämpfer, wie er sagt. Denn Jakob ist ja unser Vater, der umbenannt wurde in Kämpfer. Und jetzt wissen Sie auch, warum wie der Staat Israel seit 70 Jahren Israel heißt und nicht Jakob oder Abraham oder Mose. Weil Israel dieses Kämpferisch mit sich bringt. Ich will, dass Sie verstehen, euch, warum wir Juden unser Land nannten am 14. Mai 48 Israel. Kämpfer Gottes. Gott will durchaus, dass wir kämpfen. Sonst hätte Jakob nicht in der Nacht mächtig den neuen Namen bekommen, Israel, der Kämpfer Gottes. Zugleich gibt es aber diese fruchtbare Ebene da oben, in der eben gesät wird. Das heißt, sie haben hier die Polarität von Säen und Kämpfen. Und wenn eben Falsches gesät wird mit Umlaut A, dann sagt Gott, ich bin nicht mehr bereit. Denn da oben steht, ich rufe seinen Namen, der erste Sohn soll heißen Jezreel. Da ist natürlich die Frage, was ist negativ dabei? Was ist negativ dabei, wenn der Sohn Jezreel heißt? Denn die Ebene heißt kein Jezreel. Der erste Sohn aus dieser Hurenbeziehung heißt ja Jezreel. Der zweite heißt ja Loruchama. Und Lo-Ami, der dritte ist Lo-Ami. Beide Namen sind ja negativ. Gott erbarmt sich nicht mehr des Nordreiches und das Nordreich ist nicht mehr mein Volk. Was ist aber das Negative am Säen? Versuchen Sie mal landwirtschaftlich zu denken. Warum kriegt der erste Sohn aus dieser Hurenbeziehung den Namen Jezreel? Obwohl das doch ein schöner Name ist. Die Ebene heißt ja seit Jahrhunderten so. Die Ebene im Nordreich oben. Gesät, da wird gesät, da kommen gute Pflanzen, gute Bäume, gute Büsche. Warum kriegt aber der erste Hurensohn den Namen Jezreel? Wo steckt die negative Dimension des Säens?
Also das Säen, da wird die Erde aufgebrochen, die Erde wird umgerissen und es ist ja heilige Erde. Ich denke, das bleibt damit zusammenhängen.
Sehr schön.
Das Säen, was ist, wo die Erde auch verletzt
wird. Wunderschön. Die Furchen in der Erde, muss ja umgefurcht und umgepflügt werden. Das heißt, Gott wird das Land umpflügen, umfurchen. Jezreel hat eben auch diese Ambivalenz. Alles ist ambivalent, haben wir gesagt, Stina. Für die Schweizer Besprecher am Montag früh. Alles ist ambivalent. Auch Feuer haben wir gesagt. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Feuer kann dich vernichten. Feuer kann dich erwärmen und beflügeln und anfeuern. Ist nicht mein Wort ein brennendes Feuer, hatten wir jetzt im Fall,
ja. Oder es geht um den männlichen Samen. Und dann sind wir wieder bei der Sexualität und der Hurerei.
Auch schön. Wenn
der Same vergeudet wird und nicht seinem eigenen Zweck dient,
das ist auch
menschliches schön. Leben auf die Erde zu bringen.
Das spricht der Sexualtherapeut.
Das ist ja auch, ich meine, es geht hier durch diesen ganzen
Das gefällt mir, das ist ein schöner neuer Aspekt.
Loruchama, Gebärmutter heißt ja der Hami.
Richtig, genau. Ort. Richtig.
Also Same, Gebärmutter.
Sehr schön, Dora, was sagst du zu unserem Sexualsprachmann?
Gebärmutter, der Schoß ist ja auch die Quelle.
Also da kommt wunderschön, Lea. Lea, was sagst du? Ich bin sehr beeindruckt.
Und Feige ist ein Sexualsymbol.
Was? Heide?
Die Feige ist ein Sexualsymbol.
Was ist ein Sexualsymbol?
Die Feige.
Die Feige, ja, ja.
Die Feige, die Feige.
Und nach dem, naja, nach der verbotenen Frucht im Garten Eden, haben sie sich mit Feigenblättern bedeckt.
Richtig. Sehr schön. Das ist deine Symbolik, die du hier anbietest.
Sich was tut.
Richtig, da ist ein, roter oder ein brauner Faden, ein erdenbrauner Faden, nämlich Same und Fruchtbarkeit. Das heißt, Gott kann die Fruchtbarkeit beenden, wenn das Volk schlicht und Loruchama, heißt ja nicht mehr die Gebärmutter, Rechem ist die Gebärmutter. Gott kann diese Fruchtbarkeit beenden, indem der Same nicht mehr auf fruchtbaren Boden fällt. Sehr schön, Thomas. Man sagt ja auch im Deutsch, der Same fällt auf fruchtbaren Boden. Und dann wird der Same, sowohl der menschliche Same, als auch der pflanzliche Same, eben nicht mehr in die Erde hineinfallen und wird nicht mehr die Krüter und wunderbare andere Gewächse in der Erde Israel geben. Sehr schön. Brillant, Thomas. Wunderbar. Sehr schöner Gedanke.
Aber wenn ich Erde umflüge, dann tue ich ja was durcheinander wirbeln. Könnte das dann auch ein Bild sein für die Zerstreuung der Stämme unter allen Völkern?
Auch, das ist das klassische Bild. Wenn ich die Furchen, die ich nannte, wenn du die Erde umfurchst und durchfurchst, dann ist ja eine vielfache Vermischung, bis der Same in diese Erde hineindringt. Und das ist auch eine Anspielung daran, dass Gott sagt, Same ist schön und Fruchtbarkeit ist schön, aber ich zeige euch auch die negative Seite, Martina, der Fruchtbarkeit, nämlich ich kann das ganze Jahr wegbringen, wegstören. Gott kann den Boden ja so zerfurchen und so durcheinander bringen, dass der Boden eben nicht mehr fruchtbar den Samen aufhängt. Bei Gott ist ja alles möglich, denn Gott ist ja der Schöpfer der Erde, verstehst du, was wir ja vorhin sagten, Nico? Der Gott kann alles machen, Gott ist nichts verwehrt. Und Sie kennen ja einige Kapitel in der Bibel, zum Beispiel Deuteronomium 11, in dem drin steht, dass Gott die Schleusen des Himmels und die Fruchtbarkeit des Wassers, ohne Wasser geht ja nichts, einfach abstellen wird. Verstehen Sie, Gott kann alles. Sie denken, es sind viele Überschwemmungen und Verbrennungen, die wir weltweit haben, Lea. Das heißt, da ist schon konnotiert, dass die Fruchtbarkeit, die die Menschen eben dringend brauchen in der Ebene Israel, weil sie sonst nichts zu essen haben, auf einmal weggestreut werden kann. Stichwort, was du eben sagtest, weggestreut. Der Same wird weggestreut in die Luft. Ohne, dass er deshalb unfruchtbar wird, sondern Gott kann alles verstreuen. Und das ist ja auch der Sinn dieser Verstreuung. Ein Same, der Sämann bei Jesus, kennen Sie auch, der Sämann sät. Aber nicht immer muss das, was er sät, in den Boden fallen. Gott kann das auch vom Winde verwehen lassen, Martina, für deine Predigten. Nimm dieses Bild auf, die Ambivalenz des Sämanns für deine schönen Predigten. Dass der Same auch vom Winde verweht werden kann. Er kann es lange säen, es wird nichts draus. Wenn Gott entscheidet, dass ein Wind es verweht. Denn Gott ist der Schöpfer der Welt. Hallo. Sagt Gott immer wieder. Er meint, ihr könnt ohne mich hier arbeiten. Ihr könnt ohne mich gar nichts machen, denn ich bin hier nach Hause. Und ihr seid meine Kinder.
Das kommt ja im Zweiten Testament. Der Samen fällt dahin und dahin und dahin. Einmal bringt er Frucht, einmal...
Sehr schön. Das Gleiche ist vom Seemann. Einmal geht er auf den Felsen, wird nichts draus. Da wird nichts draus, da kommen die Vögel und picken alles weg. Und nur wenn er das eben auf einem sicheren Schorle... Genau. Genau. Das heißt, da muss der Seemann sehr wohl aufpassen, wo er seinen Samen fallen lässt. Gut, Lea will weiter vorlesen. Wir sind weiter, nicht erbarmlich ist der zweite, ein Name, die Tochter, und dann kommt der dritte Sohn, da kommt Vers 8.
Ja. Sie entwöhnte Lo-Ruhama, wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sprach er, rufe seinen Namen Lo-Ami, nicht mein Volk.
Harte Worte.
Denn ihr seid nicht mein Volk, und ich, für euch bin ich nicht da.
Und jetzt gleich weiter Kapitel 2.
Aber einst wird die Zahl der Söhne Israels wie des Sands des Meeres sein, der nicht gemessen und nicht gezählt werden kann. Es soll geschehen, an eben dem Ort, wo zu ihm gesprochen ward, mein Volk seid ihr nicht, wird zu ihm gesprochen.
Dick unterstreichen, Söhne des lebendigen Gottes. Merken Sie, wie hier sofort die Erlösung mitschwingt, Sabine? Susanne, ganz anders. Und Söhne heißt natürlich immer Söhne und Töchter, das wissen Sie. Söhne und Töchter gehören immer zusammen. Söhne und Töchter gehören immer zusammen, Ike. Merken Sie, wie hier ein ganz anderer Wind weht bei Hosea? Ein ganz anderer Wind als bei Amos. Lea?
Zuhauf kommen dann die Söhne Jehudas.
Und die Söhne Israels. Das heißt, was wird, sagst du in einem Wort, was wird passieren? Vereinigung, schreib auf, was wir in Deutschland hatten. Hallo? Nächstes Jahr feiern wir in Deutschland die Wiedervereinigung. Das habt ihr Schweizer nie erlebt. Ihr habt auch nicht, ihr habt einerseits nicht den Riss erlebt, Stina, aber wir haben doch nicht das Glück der Wiedervereinigung. Nächstes Jahr haben wir in Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung. 9. November 89, 9. November 2019. 30 Jahre, Stina. Und das ist die Wiedervereinigung der Zerrissen. Das ist das Schönste, was Israel erwarten kann. Der Riss von Südreich mit Südreich-Dynastie und Nordreich wird geheilt werden. Und das hier im zweiten Kapitel schon. Das ist bei Amos nicht der Fall. Darum ist Hosea, der gleiche Prophet in der gleichen Zeit ist, anders dimensioniert, weil bei ihm der Fokus Hosea ist, Erlösung, frohe Botschaft. Der andere bringt die Härte, darum ist er der Belastete. Beide sind Nordreich-Propheten in der gleichen Zeit, aber der eine spürt, ich will ihnen die Vision, ich will ihnen den Zucker auf den Mund legen, den Honig, damit sie spüren, es lohnt sich, Gott zu vertrauen, dass es nach dem Kahlschlag ein gutes Ende geben wird.
Lea. Menschenkind, nimm halt Zeit und schreibe drauf.
Israel. 37, schreiben Sie auf. Ezekiel 37, 14. Halt merken Sie,
Ursula,
Deborah, was sagst du? Nicht? Was sagst du, wie unsere Mütter so brillant, stimmt's? Diese Moria mit 90. Schreiben Sie auf, das ist der Anklang an Ezekiel 37, 14. Kennen Sie? Die berühmte Weissage, da sagt Gott Ezekiel 37, 14 bis 21. Das ist eine ganz große Vision. Ezekiel 37, 14 bis 21. Ist eine Vision, da sagt Gott in Ezekiel, ein viel späterer Prophet, aber die gleiche Idee, nimm zwei Stäbchen hier aus dem Garten und leg sie zusammen. Halt sie fest zusammen. Und das ist ein Symbol dafür, ich werde das Nordreich mit dem Südreich wieder vereinigen. Nach dem schweren Riss wird es am Ende der Tage wieder zu einer Einheit kommen. Nach der härtesten Ankündigung kommt der größte Trost, den Israel haben kann.
Sandwich.
Ja.
Aber das kommt noch.
Was?
Das kommt noch.
Darauf warten wir alle, jeden Tag. Lea?
Ich lese noch einmal. Zuhauf kommen dann die Söhne Jehudas und die Söhne Israels zusammen, mitsammen. Sie setzen sich ein Haupt und ziehen vom Lande herauf, denn groß ist der Tag, den Gott sät. Sprecht zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, ihr werdet erbarmen. Bestreitet eure Mutter, bestreitet, denn sie ist nicht mein Weib und ich bin nicht ihr Mann. Zieht wohl ab, ihre Blumenzeichen, voran
des Aha, jetzt wird's spannend.
Ihre Blumenlinien male ab zwischen ihren Brüsten, sonst ziehe nackt ich sie aus, stelle sie hin wie am Tag ihrer Geburt. Richte sie zugleich der Wüste, mache dem Wildland sie gleich, dass sie sie sterben im Durst. Ihre Kinder erwarme ich mich nicht, denn sie sind Kinder der Hurerei. Den Geburt hat ihre Mutter, schändlich hielt sie sich, wie sie gebar. Denn gesprochen hat sie, meinen Liebhabern will ich nachgehen, den Gebern meines Brots und meines Wassers, meiner Wolle und meines Lachses, meines Öls und meiner Tränke. Darum verzäune ich ihren Weg mit Dornenhecken, vermauere es ihr mit einer Mauer, dass sie ihre Pfade nicht finde. Sie jagt ihren Liebhabern danach und kann sie nicht erreichen, sucht sie und findet nicht. Da spricht sie, ich will gehen, zu meinem ersten Mann kehre ich zurück, denn besser war mir damals als jetzt. Sie weiß es nicht mehr, dass ich es bin, der ihr gab, das Korn, den Most, den Olivensaft, der Silber ihr mehrte und Gold. Für den Baal haben sie
es vertan. Merken Sie, unterstreichen Sie, für den Baal, Stina, haben Sie es vertan. Da ist die scharfe Kritik, Mechthild. Was machen Sie mit all dem Guten, was ich Ihnen gebe, Susanne? Werfen Sie diesen Götzen, diesen billigen Götzen in den Rachen. Das verletzt Gott. Alles Gute kommt von Gott. Und was machst du damit? Schmeißt es den Huren und den Zöllnern in den Rachen. Das ist der Grund der Verbannung, der Grund der Erregung des Zornes Gottes. Weil du undankbar bist. Susanne, das Nordreich ist undankbar und das verletzt Gott. Massive undankbar gegenüber den guten Gaben Gottes. Lea?
Darum nehme ich wieder zurück mein Korn zu seiner Frist, meinen Most zu seiner Gezeit. Ich entreiße meine Wolle, meinen Platz, die ihre Nacktheit einhüllen sollten. Jetzt offenbare ich ihre Schmach vor ihren Liebhaberaugen. Meine Hand entreißt sie niemand. Ich verabschiede all ihr Ergötzen, ihren Festreihen, ihre Mondneigung und ihre Wochenfeier und all ihre Begegnungsfeier.
Unterstreichen Sie, ganz hart. Gott sagt, ich verabschiede all ihr Ergötzen, all ihr Götzendienst, all das, was ihnen Freude bereitet, dieser Kult und auch ihr Festreihen, das heißt auch die jüdischen Feiertage. Mit Festreihen sind die Festtage des jüdischen Kalenders gemeint. Alles Jüdische wird Gott vernichten. Die Monderneuerung, Mondneuung ist Rosh Chodesh. Die großen Monderneuerungsfeiertage, die Wochenfeier, Wochenfeier ist Schabbat, schreiben Sie auch, das sind lauter jüdische Feiertage, die hier genannt werden. Und all ihr Begegnungsgezeit, das heißt all ihre festlichen großen Gedenktage, Begegnung heißt, wenn sich das Volk traf zu bestimmten Feiertagen. Pilgerfest.
In der Begegnungszeit, das müsste dann schon im Begegnungszelt vielleicht sein.
Weißt du was, ich schaue mal im Hebräischen kurz nach.
Ja, du, ich habe auch das
Begegnungszelt. Was steht? Moment. Ich schaue sofort nach, was Moschea sagt, was das Hebräische sagt. Vers 13.
Ja.
Im Zweifelsfall muss ich das Hebräische anschauen.
Könnte die Wallfahrtsfeste sein?
Könnte sein, ja, warte. Ja. Hat sie gesagt. 13. Mhm. Moment, der Fachmann schaut im Hebräischen nach. Mhm. Hier ist es. Nein, es steht nur Moed, ja, Moed. Moed. Könnte doch, einverstanden, könnte das sein, einverstanden. Moed heißt wirklich, darum sagt er eben nicht Wallfahrt, weil es mehr sein kann. Moed heißt alles, was terminiert ist, schreibt auch alle terminierten Feste. Das kann durchaus auch die Wallfahrtszeit sein, aber muss nicht nur sein. Es gab damals ja auch zum Beispiel Fastentage, das sind ja auch terminierte. Wirklich heißt Moed, ihr Lieben, Stina, terminierte Moed von Jahrhunderte. Heißt alles terminierte, darum übersetzt das Buber so gekonnt mit Begegnungsgezeit. Das ist ein verrücktes deutsches Wort, Lea. Aber Buber will ja immer ungewohntes Deutsch in einem Tag. Immer ungewohnt. Begegnungsgezeit heißt Zeiten der Begegnung, wenn sich das Volk traf, zu festlichen Angelegenheiten. Ihr könnt schreiben in Klammern auch die Wallfahrtsfeste, aber nicht nur. Das heißt, schreibt auf in Vers 13, Nico, alle jüdischen Feste werden abgelehnt. Alles, was die Kinder Israels damals machten, findet bei Gott keine Freude mehr. Auch Messosah oben, dieses Ergötzen. Wir wissen nicht mehr, was damit gemeint ist. Freudenfeste einfach. Das können auch die heidnischen oder die synkretistischen Feste sein. Schreiben Sie auf bei 13 für Ihre Bildung. Das ist die Absage an den Synkretismus der Juden damals. Synkretismus, darauf lege ich großen Wert, das müssen Sie wissen. Genau. Richtig. Ja, alles, was, genau. Synkretismus heißt Mischfassungen. Mischfeiertage, Mischkulte. Das lehnt das Judentum aufs Schärfste ab. Das heißt, wenn du sagst, ich will ein bisschen Christentum und misch das Ganze mit Islam und Buddhismus und Hare Krishna, alles zusammen, sodass du am Schluss gar nicht mehr weißt, wo bin ich überhaupt. Das will Gott nicht. Gott will, dass du dich als Jude judengemäß verhältst und als Christ christengemäß und als Katholik katholikengemäß etc. Aber diese wüste Mischerei, die nichts bringt, weil du nirgendwo zu Hause bist, spirituell, hast du abzuschaffen, sonst hast du es dir mit Gott verspielt. Und das nennt man Synkretismus mit Y-Schneider. Synkretismus. Mischreligion. Und darum sagt Gott, Gott geht sogar so weit in diesem Text, dass er sagt, all eure klassischen jüdischen Feiertage lehne ich ab. Warum? Weil ihr sie nicht mehr im ursprünglichen Sinn ernst nehmt. Ihr nehmt sie nicht mehr im ursprünglichen Sinn ernst, Martina. Daraus wird so ein Mischmasch gemacht, dass du so Leipziger Allerlei, kannst du sagen. Wobei Leipziger Allerlei noch eine Delikatesse ist. Aber im spirituellen Sinn ist Leipziger Allerlei ein Chaos. Ich nenne es hier so ein heidnisches Allerlei. Dieses heidnische Allerlei mag Gott nicht. Entscheide dich für deinen Gott und bleib deinem Gott treu. Aber misch das Ganze nicht mit tausend verrückten Ideen. Und jetzt kommt der Entscheidung, von denen du weißt, dass sie ja gar nicht existieren. Der Baalskult und all die anderen Kulte existieren ja nicht wirklich. Das ist ja nur Machwerk der Menschen. Das kommt bei Hosea auch vor. Warum betet ihr Steine und Pfahle an, von denen ihr wisst, dass das nicht wahrer Gott ist? Gott will, dass ihr den wahren Gott und die wahre Quelle unseres Lebens erkennen. Und alles andere ist nur Machwerk. Verstehst du, die Menschen haben damals wirklich Rituale praktiziert, bei denen sie einen Baum angebetet haben. Die sogenannte Eiche, die Kulteiche im Orient. Da gibt es eigene starke, stabile Eichen. Und diese Eichen wurden als Gott angebetet, weil die Eiche immer schon ein Baum der Stabilität und der Fruchtbarkeit war. Und da tanzten Menschen, das ist bekannt, bei Baal und bei Astarte um einen Baum. Malten da oben noch zwei Pünktchen in die Nase und Mund, wie die Kinder, und sagten, das ist unser Gott. Ein Baum, nichts weiter.
Die
Donaueiche. Die Donaueiche, genau. Steht da. Ein Teilnehmer machte hin zu den Finger und dann sagte ich, was möchte ich sagen? Ich habe ihn nur gerade meiner Freundin gefunden. Okay, Lea liest weiter vor.
Ich verstatte die Rebe und Pfeile, von denen sie gesprochen haben. Gebind sind sie mir, das mir meine Liebhaber gaben. Zum Waldgestrüpp mache ich sie, das Getier des Fels soll sie fressen. Nun ordne ich ihr zu die Tage der Baale.
Wieder Baale unterstreichen, wieder der Baalskult, immer wieder Susanne. Der Baalskult, der furchtbare Baalskult, das war eines der schlimmsten Perversionen in Nordreich. Baal war eine Fiktion, das war ein Gott des Donners und des Blitzes und des Wetters. Und von dem versprach man sich gute Ernte und gute wirtschaftliche Ergebnisse, obwohl es ein Irrsinn war. Kein Mensch hat den Baal gesehen, aber alle spukten da um ihn. Und das lehnt Gott ab.
Also diese Eiche zum Beispiel, wie haben Sie es doch?
Der Baal war unter anderem, die Astarte war ein Baum, die Astarte. Da sah man große Bäume, die sie verkörperten. Und beim Baal hatte man Vorstellungen, dass der Donner und der Blitz und weiß ich, das Feuer, genau, das Feuer ihn symbolisieren. Der Feuer, das himmlische Feuer, wenn er ein Feuerspektakel war. Und ihn zu ehren, zum Baal gab es eben auch Verkörperungen. Das heißt, ich kann Ihnen das hier zeigen übrigens, wenn du gerade schon fragst. Hier, das ist zum Beispiel, kann ich nachher mal umgehen lassen, das ist eine der typischen Baal-Statuen, die man damals hatte. Hier habe ich einen hochinteressanten Artikel. Baal wurde verkörpert durch irgendeine Tonfigur, der man eben so ein paar kleine Gesichter anmalte und sagte, das ist aus der Zeit eben 8. Jahrhundert vor. Das war ein Baalskult. Das war zum Beispiel Baal. Man nahm eine Bronzegestalt und stellte sie da so auch mit irgendeinem riesigen Kopf und mit einer riesigen Kopfbedeckung und das war der Baal. Und davon gab es eben, ich habe dir den Aufsatz, da oben ist nochmal darstellen, eine Baal. In Louvre in Paris hast du auch so etwas, da siehst du auch eine Baalsgestalt. Man nahm verschiedene Gestalten, kann ich rumgehen lassen oder kopieren lassen, indem man in Paris im Louvre hast du das auch. Da müssen Sie im Internet nur eingeben, Baalsskulpturen. Da hat man einfach verschiedene Skulpturen aus Bronze genommen, ihnen Augen gemalt und sagte, das ist unser Baal. Und das ist so frevelhaft. Das ist die Antithese zum Judentum. Warum ist das die Antithese zum Judentum, wenn du eine Gestalt nimmst oder eine Münze, ihr zwei Augen malst und sagst, hallo, das ist mein Baal, Lea? Warum ist das die scharfe Antithese? Das musst du mir sagen, das weißt du. Warum ist das eine Antithese, so eine Witzfigur als Gott zu bezeichnen und sich vor ihr hinzuwerfen? Du sollst dir kein Bildnis machen, brillant, Susanne. Das größte Gebot des Judentums lautet, ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten führte. Und du sollst dir kein Bildnis von mir machen, weder oberhalb der Erde noch unterhalb der Erde, noch bei dem Fisch im Wasser. Und wenn du hier in Paris wie im Louvre eine solche Statue findest, und da gibt es Hunderte, die gefunden wurden, da wurde ein Mann aus Bronze einfach eingemeißelt, und da wurde gesagt, das ist unser Gott Baal, der gibt den Namen Baal. Nie gehört, nie gewesen. Dann ist das eine scharfe Verletzung des transzendenten Gottesbildes im Judentum. Das müsst ihr wissen. Das Judentum sagt, und du auch, das Christentum ja genauso, ihr sollt euch kein Bildnis von Gott machen. Weder oben noch unten im Wasser. Nichts, es darf keine menschlichen Züge haben. Und die haben da ein Bild nach dem anderen genommen, auch Tiere, und sagten, das ist die Tochter von Baal. Da gibt es die verrücktesten Ideen. Und das Judentum sagt, das gibt es nicht. Das Judentum glaubt an einen unsichtbaren Gott, der keine Nase und keinen Mund und keine Ohren und keinen Schwanz und keine Beine und nichts hat. Und das ist die Antithese dazu. Und darum ist Gott empört, wenn seine Kinder, insbesondere seine Bündnispartner in Nordreich, so dermaßen abfallen und so einen Wahnsinn machen. Ist klar, die Empörung Gottes? Okay. Lea.
Nun ordne ich ihr zu die Tage der Baale, da sie ihnen hat aufrauben lassen. Sie schmückte sich mit Ohrreif und Halsband, ging ihren Liebhabern nach, und mich hat sie vergessen. Sein Erlauten ist. Darum doch werde einst ich sie locken, ich lasse sie gehen in die Wüste, da rede ich ihr zu Herzen. Von dort her gebe ich ihr ihre Weinberge wieder und das Rüttetal zur Hoffnungspforte. Wildfäden sind sie dort, wie in den Tagen ihrer Jugend, wie am Tag, als sie zog aus dem Lande Ägypten. Geschehen wird's an jenem Tag, sein Erlauben ist. Da wirst du rufen, mein Mann, und wirst nicht mehr rufen, Bali, mein Mann.
Dick unterstreichen, merkst du, wie es immer liebevoller wird, Stina? Mhm. Jetzt wird es, merken Sie, im zweiten Kapitel schon, Nico, kommt das ganz andere Bild, die Wärme Gottes, die Liebe Gottes, die Rückkehr. Ich wiederhole den Satz, geschehen wird es an jedem Tag am Ende, sein Erlauten, Martina, heißt sein Wortlaut. Das ist ein typischer Buber-Ausdruck. Sein Erlauten, Susanne, bedeutet der Wortlaut Gottes ertönt. So spricht Gott der Herr. Sein Erlauten ist majestätisches Wort Gottes, Susanne. Sein Erlauten ist, du, da wirst du rufen, nämlich das Nordreich, die Kinder Israels, mein Mann, Ishi. Schreiben Sie dazu das Wort auf Ishi. Jetzt komme ich nicht etwas anderes sagen. Und du wirst mich nicht mehr rufen, Baali. Sie wissen das hebräische Wort.
Wo ich dir schon gesagt habe, ich verstehe das nicht.
Sie sagen uns das, sag uns das, Woran.
Sag das. Wenn man auf Hebräisch sagt, wenn ich etwas von meinem Mann erzähle, dann sage ich Baali. Mein Mann, ich sage immer das Mann. Und dann habe ich immer gesagt, du bist doch nicht mein Baal, ich finde es schrecklich. Und Baal heißt aber auch Eigentümer, gell? Oder Eigner. Mhm. So, und das ist aber das heutig gängige. Und hier ist jetzt das Gegenstück dazu, dass man nicht mehr sagt Baali, sondern Ishi. Und Ish ist das normale Ish und Isha, Mann und Frau, was auch im Schöpfungsbuch.
Das heißt, die Bora will damit sagen, da streichen Sie das ganz dick, Hans-Dieter. Die will damit sagen, die Beziehung zwischen Gott und Israel wird wirklich in eine ganz zärtliche Mann-Frau-Beziehung kommen, mit all den Abständen natürlich, die ich gesagt habe, weil Gott ja immer noch größer ist als jeder Mensch auf Erden. Aber die Idee, dass man eben eine Frau ihren Mann nicht mehr Baali nennt, das steht ja oben drauf. Baali steht ja oben drauf. Baali heißt heute noch, und das ist leider etwas, was ich der hebräischen Sprache übel nehme, denn die Bibel prangert das an. Baal ist ja, was ich euch gezeigt habe, ist ein Götze. Baal ist ein Götze. Und damals war es schon gebräuchlich, dass eine Frau ihren Mann Baal nannte, weil Baal bedeutet mein Besitzer. Wenn Sie notieren, was Deborah sagt, das Wort Baal kommt von Bealut, heißt Besitzergreif. Denn Sie wissen ja, ein Mann hat damals eine Frau gekauft, das wissen Sie. Das ist nicht unanständig, Martina, wiederum für dich, sondern das ist üblich. Ein Mann kaufte mit Hilfe eines Vertrages eine Frau. Das war damals ganz gängig. Man legte eine symbolische Summe hin vor dem Gericht und vor den Eltern der Braut und man kaufte sie den Eltern der Braut ab. Allerdings musste der Mann sich auch verpflichten, sie zu ernähren. Das war nicht einfach nur so eine billige, schnelle Einheit. Sondern wenn ein Mann eine Frau von ihren Eltern abkauft, muss er sich schriftlich, heute noch in einer Urkunde, symbolisch natürlich eine Hochzeitsurkunde, muss er sich verpflichten, ich sorge für die Frau bis zu ihrem Tode. Sollte ich mich vorher von ihr trennen, die Scheidung ist ja im Judentum vorgesehen, ist das der Tod uns leidet, muss ich ihr Geld geben, damit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Steht heute noch in der Ketuba, in der jüdischen Heiratsurkunde. Muss der Mann sorgt für die Frau. Unbedingt, seine Sorge. Es ist zwar ein symbolischer Kaufvertrag, heute nur noch rein symbolisch, aber es ist eine Verpflichtung damit, eine ganz große Verpflichtung des Mannes der Frau. Der kann nicht sagen, wir gehen einfach und trennen uns und schauen zu, wie du klar bist. Er muss für sie sorgen, bis sie nachweist, dass sie sich selbst versorgen kann. Und damals war es üblich, dass eine Frau ihren Mann Baali nennt nach dem Baal. Weil Baal die Konnotation im Hebräischen hat, mein Eigentümer. Und da schwingt natürlich dieser Baalskult mit. Dieser entsetzliche Baalskult, von dessen Bildern ich euch ja sprach. Baal war grauenvoll. Baal war eine Wahnidee bei den Menschen. Die Menschen hatten die Idee, dass der Baal zuständig ist für die gesamte Vegetation und für die Witterung. Das heißt, man exzessierte dieses Bild. Das können Sie im Internet, wenn Sie alle eingeben im Internet, jeder hat euch ja Internet, wenn Sie im Internet eingeben Baalsstatuen oder Baalsbilder in Google Bilder, finden Sie 1000 Bilder davon. Das Schönste ist in Paris im Louvre. Schönste in Anführungszeichen, weil es das berühmteste ist. Da hat man wirklich eine Baalsstatue gefunden aus dem Jahre 1000 vor. Und da sieht man eben, das war der Gott der Baalsanbeter. Ekelerregend. Heute können wir uns nur schütteln, wie Menschen sowas anbeten konnten. Wie eine Puppe, stell dir vor, eine Barbie-Puppe betest du halt an. Wer käme auf eine Idee, eine Barbie-Puppe anzubeten? Das haben die Menschen gemacht, Nico. Das ist Götzendienst in seiner übelsten Degeneration, Nico. Und darin verwahrt sich Gott. Und die Menschen pflegten damals zu sagen, dass eben die Statue mein Baal ist. Das kommt ja vor dieser Baalsgeschichte. Das heißt, die Menschen, die dort liefen und sagten, ich sehe die Statue, das ist Baali, das ist mein Baal, das ist mein Gott, der für mich zuständig ist. Und das wird auch übertragen auf die Beziehung zwischen Mann und Frau, weil eben ein Mann ja eine Frau kaufte in seiner Ehe. Ein Mann kaufte eine Frau und dann konnte die Frau dem Mann sagen und musste sie ihm auch sagen, du bist mein eigener, denn du bist mein Eigentümer. Und Gott will... Mhm. Wer ist das?
Das war von mir.
Was?
Das war von mir.
Hat deine Frau erzählt. Sie will wissen, ob du noch ihr Baal bist. Sag ich, im Moment haben wir ganz lieb, jetzt nicht. Ne?
Genau.
Ja, mein Gemahl. Mein Gemahl, hören Sie zu, schreiben Sie auf. Ganz wichtig. Und die Frauen nannten ihre Männer Baal in Jerusalem, weil es eben die Beziehung zum Gott, zu diesem Baal, zu diesem Götzen übertragen wurde auf die Mann-Frau-Beziehung. Und Gott sagt, ich will das nicht mehr. Ich will, dass hier Tabula Rasa gemacht wird. Und ich will die Beziehung zwischen mir, Gott und dem jüdischen Volk im Nordreich, insbesondere wo der Baalskult verbreitet war, komplett sanieren. Das heißt, erstens wird der Baalskult abgeschafft, die Statuen werden zertrümmert in tausende von Stücke. Und dann eben geschehen jetzt an jedem Tag, Gott sagt ihm, du wirst mich rufen, mein Mann, und wirst nicht mehr rufen, mein Gemahl. Im Sinn von mein eigener, schreiben Sie auch dazu, eigener Gemahl, im Sinn von mein eigener, mein Eigentümer. Gott will, dass die Beziehung zwischen Israel, dem Nordreich, und ihm, Gott, neu etabliert wird auf einer egalitären Ebene. Das ist der Durchbruch, mächtig. Das heißt, ein Mann ist nicht mehr der Besitzer einer Frau. Er ist nicht mehr der Besitzer. Er kann zwar symbolisch einen Preis den Eltern bezahlen, damit sie die Tochter freigeben, aber er ist nicht mehr ihr Eigentümer. Das wird abgeschafft damit. Am Ende der Tage, sprich die Zeit, die er anspricht, Stina, soll ein Mann keine Frau besitzen, natürlich auch keine Frau einen Mann besitzen. Das heißt, Hosea spricht wirklich von einer Zeit der absoluten Gleichberechtigung.
Ich schien. Das vor 2800 Jahren.
Brillant.
Und das finde ich schrecklich, dass ich das nicht durchgesetzt
habe. Ja,
mein Kapitel.
Ja. In der feministischen Theologie ist verpönt, vor allem zu sagen, wie Deborah sagt,
Ich schien.
Ja. Ja. Ich habe in Israel auch jemanden getroffen, eine ältere Frau war das, aber ja. Die sagt, ja, aber Baali ist ja nicht gut, in der Bibel steht ja schon, wir sollen Ischi wieder.
Genau.
Hat das denn Ben Yehuda verbrochen im Neuhebräisch?
Ja,
demnach schon.
Ich will mal so sagen, er hat es nicht verbrochen, er hat es übersehen. Ben Yehuda ist der Erneuerer der modernen hebräischen Sprache. Und der hat für die Modernisierung Nikola die hebräische Sprache gesorgt. Er hat die völlig renoviert. Der lebte im Jahre 1888 bis 1930 und hat die moderne Sprache basierend auf dem alten Bibelhebräisch Nikola entwickelt. Und da vermute ich, dass dieser große Mann, Eliezer ben Yehuda, kein Schlamper war oder Verbrecher, sondern er hat es einfach übersehen.
Ja, ich hab's.
Ja. Lea und ich lieben diesen Mann. Lea lernt ja bei dem Buch von mir Hebräisch und er hat wunderbare hebräische Worte kreiert. Nur vermute ich, dieses Wort hat er übersehen. Denn wenn er diesen Satz gekannt hätte, beziehungsweise ernst genommen hätte, hätte er nicht mehr zugelassen, dass in der modernen Sprache eine verheiratete Frau ihren verheirateten Mann Baali nennt, sondern eben Ishi, was ja eher deutlich sagte. Das, was die ursprüngliche Äquivalenz war. Denn Ish und Isha, das ist etwas, schreiben Sie das auch auf. Das bringt die Ebenbürtigkeit rüber. Notieren wir bitte, Mächte, das hebräische Wort für Frau heißt Isha. Schreiben Sie auf, ganz wichtig für Ihre Unterlagen. Ida Siegfried Cäsar Heinrich Anton. Isha. Steht in der Bibel.
Und was heißt das?
Frau. Die Frau. Einfach
das
die Frau.
Ist das, was Luther ganz am Anfang mal mit
Männin. 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 Mann und Männin, genau. Was der Bauer sagte. Wissen, Luther sprach ursprünglich, um dieses Wortspiel ins Deutsche zu übertragen, Stina, von als Mann und Männin schuf er sie. Oder als Frau und Frauerich schuf er sie, weiblich ausgesprochen. Um die Gleichberechtigung auszudrücken. Und nun kommt Hosea, dieser große Prophet im 8. Jahrhundert vor und sagt, die Zeit kommt zurück, und Ish übrigens, Ish ist der Mann, schreiben Sie auf. Ish, I-S-C-H, einfach nur ohne das A, ist der Mann. Ish. Hast du es? Ja. Nur nein, das schreibt man dem Ish, doch das Wort Ish. Ish, das Wort Ish. Ish. Oh, Ish. Ish ist der Mann und Isha ist die Frau. Und da drückt die Bibel schon rein sprachlich aus, dass wir gleichberechtigt sind. Du bist eine Isha, so wie Deborah sagt, Männin und ich bin ein Mann. Oder ich bin die Frau und du bist der Frauerich, damit die gleiche Wurzel gegeben ist. Und Hosea sagt, es wird die Zeit kommen, in der Gott mit uns so liebevoll und gleichberechtigt, augenhöhenspezifisch sprechen wird, dass diese Überheblichkeit von Baal und Frau und Baal-Eigentümer und Beeignete wegfallen wird. Und das ist einzigartig bei Hosea. Renate, einzigartig, diese Vision, auf die wir zusteuern.
Ich war entzückt sofort.
Siehst du?
Ich habe gedacht, 2009 oder 2009.
Aber merkst du, Renate, dass Roger doch einiges zu bergen hat, obwohl du gestern Abend gedacht hast.
So unbekannt.
Genau, das ist völlig unbekannt und doch ist es so voller Dynamit. Okay, vor der Pause möchte ich noch, dass die Lea weiterliest, zu Ende.
Jawohl.
Ich möchte noch, dass wir sind bei Baal, das ist Vers
19. Die Namen der Baale tue ich dir aus dem Bund, derer werde ich nicht mehr beim Namen gedacht. Einen Bund schließe ich ihnen an jenem Tag mit dem Getier des Feldes, mit dem Vogel des Himmels.
Ganz tief.
Und dem Gewürm des Bodens. Bogen, Schwert und Kriegszeug zerbreche ich vom Erdland hinweg. In Sicherheit lasse ich sie ruhen. Ich verlobe dich mir auf
den. Der berühmte Satz unterstreichen, Susanne. Das wirst du deinem Mann eines Tages auch sagen, beziehungsweise dir, wenn ihr heiratet. Ihr wollt ja bald heiraten, hoffe ich. Ich werde einiges dazu beitragen, hoffe ich. Das wird dein Nikola dir sagen. Ich verlobe mich dir.
Ich verlobe dich mir auf Weltzeit. Ich verlobe dich mir in Wahrhaftigkeit und in Recht, in Huld und in Erbarmen. Ich verlobe dich mir in Treue. Erkennen wirst du mich. Geschehen wird an jenem Tag. Ich will fahre, sein Erlauten ist. Ich will fahre den Himmel und der will fährt der Erde und die Erde will fährt den Korn, dem Most, dem Oliven.
Ganz tief.
Und die will fahren den Gott selbst.
Wissen Sie, was will fahren bedeutet hier? Wer weiß das? Ich will mich zuneigen. Das ist so ein steifes Wort von Buber. Ich will gehorchen oder ich will zuneigen. Willfahren ist im alten Deutschen, im mittelhochdeutschen Ausdruck, nach dem Willen von jemandem fahren.
Tun, was du willst.
Genau. Ich will nach dem Willen von jemandem tun, handeln. Ich will gehorchen auf. Ich will entgegenkommen dem Martina. Das benutzt er, damit, weil er dich anregen will, nachzudenken, Martina. Deswegen benutzt Buber solche seltenen deutschen Worte. Ich will mich zuneigen. Ich will gehorchen. Ich will entgegenkommen. Das ist die Idee dahinter. Willfahren.
Ich sähe sie mir ein in Irland, der ihr wird erbarmen nicht, das ist sehr schwierig, der ihr wird erbarmen nicht, erbarme ich mich.
Das ist die Antithese zu der Tochter, die heißt, die nicht erbarmte. Merkst du, jetzt geht es nämlich zurück auf die beiden Kinder, die ja vorhin genannt wurden, Susanne. Das Kind, das nicht Erbarmen bekommt, das zweite kriegt Erbarmen. Und das, der dritte Sohn, der nicht mein Volk war, wird mein Volk sein. Das heißt, hier korrigiert sich das Ganze, was wir vorhin hatten. Darum habe ich jetzt sofort Hosea genommen, weil Amos in der Härte bleibt. Hosea korrigiert das aber gleich.
Wie wird das auf Hebräisch heißen?
Im Hebräischen klingt das wunderschön kurz.
Das möchte ich hier
Ja. Va'arachem et lo ruchama ve'omar le lo ami ami. Ganz einprägsam, Nicole. Noch einmal. Diese Verdoppelung ist drin. Darum kann man sich das wunderbar merken, Susanne. Das ist wiederum gesprochen, Thomas, rein gesprochenes Hebräisch. Und wenn du das hörst, kannst du durch die Verkettung, ohne nachzuschlauen, weiß ich das, va'arachem et lo ruchama ve'omar le lo ami ami. Diese Verkettung von klanggleichen Worten erleichtert dir das Auswendiglernen. Va'arachem et lo ruchama mechtil va'omar le lo ami ami. Und schon hast du es auswendig. Und das sollte eben beim Volk eingeprägt werden, durch mündliche Lehre, damit sie es verstehen und ernst nehmen.
Dir hier wird man erbarmen nicht, erbarme ich mich. Zu nicht mein Volk spreche ich, mein Volk bist du. Und er spricht, mein Gott.
Ist das nicht wunderbar, die neue Beziehung?
Er sprach zu mir.
Jetzt noch ein Absatz.
Geh noch hin, Liebe an Weib. Vom Genossen geliebt und buhlerisch, wie ich die Söhne Israels liebe, da sie doch zu anderen Göttern sich wenden, Liebhabern von Traubengebildkuchen. Ich erstand sie mir um 15 Silbers, einen Scheffel Gerste und ein Maß Gerste. Dann sprach ich zu ihr, viele Tage sollst du mir sitzen, nicht huren, nicht eines Mannes werden, und auch ich bin so zu dir, denn viele Tage werden sitzen die Söhne Israels, ohne König und ohne Fürst, ohne Schlachtopfer und ohne Standmahl, ohne Losungsumschurz und Wunschschlafen.
Jetzt erkläre ich kurz, wer hat eine Idee, was mit dem Losungsumschurz und den Wunschschlafen gemeint war? Das sind furchtbare Dinge, die die Menschen damals hatten, Susanne. Wer hat eine Idee, was dahinter gemeint sein könnte? Wer hat eine Idee, was das sein könnte?
Ich schätze mal, das vom Hohen Priester.
Richtig, richtig. Was sagt der Hohe Priester? Richtig.
Oder
Opfer
und
Schneiden. Genau.
Ohne
Ephod und ohne Terach. Richtig, genau. Das ist genau wie der Zephan gesagt, Los und Großschluss ist der Ephod. Das heißt, er will damit sagen, die Menschen, die Priester hatten damals diesen Ephod zu tragen. Das ist der sogenannte erste auf Deutsch von Luther. Brustschild. Genau. Das Brustschild mit den 12 Steinen, aufgrund derer der Prophet wusste, der oberste Priester wusste, was Gott ihm zu sagen hat, durch das Leuchten der Steine. Und dieses Ephod wird wegfallen und die Teraphim, was ist mit den Wunschlarven, sind die Teraphim, das sind die Hausgötzen. Wunschlarven heißt bei Buber, das sind bestimmte Larven, heißt nicht Tier bei ihm, sondern das sind bestimmte. Ja, genau. Wie die Larve ein Bild. Richtig, bestimmte Gesichter, die man ansprach, um damit den Willen der Götter zu erzwingen.
Hatte nicht Rachel so einen?
Brillant, Rachel hatte die Wunschlarven, die Teraphim ihres Vaters, auf die setzte sie sich, als sie von Laban floh. Genau, in Genesis 37 flieht die Rachel von ihrem Vater und nimmt die Teraphim, die Hausgötzen ihres Laban mit. Und Teraphim ist purer Götzendienst. Der Ephod ist, und schreiben Sie auf, bei Ephod haben wir auch eine Ambivalenz. Denn der Ephod konnte ja auch für Götzendienst missbraucht werden. Ephod war auch etwas Hochambivalentes, weil man gern auch solche Brustschilder benutzte, um die Götter zu befragen. Das heißt, die ersten Geschichten, Schlachtopfer und Standmahl, im Grunde genommen ist alles hier ambivalent, schreiben Sie auf, ist wieder alles ambivalent. Schreiben Sie auf sowohl diese, was unterstreichen Sie, sowohl Schlachtopfer als auch Standmahl, als auch Losungsumschurz, als auch die sogenannten Larven, alle vier, sind hochambivalent, weil sie, Stichwort Synkretismus, du wunderbarer, einerseits für Gott gebraucht werden konnten, andererseits aber auch für manipulative Götzendienstpraktiken. Was wir ja vorhin sagten. Alles ist ambivalent. Und Gott mag diese Ambivalenz nicht. Entscheide dich für ihn und hör auf mit diesem Götzendienst. Schreiben Sie auf die Zahl 4, wiederum 4, ganzheitlich, das Allumfassende. Alle vier Punkte, die Lea eben vorgelesen hat, in Vers 4, 3,4, Schlachtopfer, Standmahl, Losungsumschutz und die Wunschlarven. Alle vier, Stichwort wieder die heilige Vier. Merken Sie, wir sind wieder in der Vier. Alle vier Kultgegenstände sind hochambivalent, Stina. Alle vier Kultgegenstände, die hier genannt sind, sind hochambivalent. Können jüdisch gebraucht werden für den Gottesdienst im Tempel, können aber auch missbraucht werden, Nico, für heidnische Bräuche. Und genau diese Missbräuchlichkeit gefällt Gott nicht. Und darum sagt Gott eben, denn viele Tage werden die Kinder, sitzen die Kinder Israels ohne einen König, ohne ihre Fürsten, ohne ihre Damen und ohne all diese Geschichten. Ich werde ihnen alles wegnehmen. Ich nehme ihnen den Schmutz weg, den sie da missbrauchen. Und dann eben, dann den Satz lese ich jetzt vor, danach werden umkehren die Söhne Israel, dann verlangen sie in ihren Gott. Da streichen sie diesen großen Satz. Das ist die Teschuva. In Vers 5 kommt etwas, was Amos nicht bringt. Darum kontrastiere ich die beiden, ja. Hosea sagt schon gleich im dritten Kapitel, der bei Amos noch voller Blut und Abrechnung ist, dann werden sie umkehren, Teschuvah, Metanoia. Dann, wenn das alles weg ist und wenn ich in all diesen Schmutz wegjage, der missbraucht wurde, den sie missbraucht haben, um zu Göttern zu gehen, statt zu mir, und wenn ich sie so stark an, wie sagt man, anziehe in der Hand, in der Schraube, Daumenschraube, dann werden sie umkehren, verlangen ihn, wie steht da wieder, bei Tetragrammaton steht, den heiligen Gott, ihren Gott und David ihren König. Das ist eine ganz große Vision. Das heißt, dann wird wieder der König David, beziehungsweise sein Nachfahre, im Vereinigten Königreich, wenn Sie das so schreiben, im Vereinigten Königreich, das wir vorhin ja hatten, von Juda und Israel regieren. Und darum, Renate ist Hosea ein ganz großer Prophet. Obwohl er einer der Kleinen ist, aber er hat eine große Vision. Am Ende der Tage, wann auch immer, sagt Gott in dieser härtesten Geschichte, die kommt, werden sie umkehren. Das ist so eine Trostbotschaft. Es steht ja, sie werden umkehren. Nicht, sie werden möglicherweise umkehren, Susanne. Oder es kann sein, sondern sie werden umkehren, Euchen. Gott sagt das im Jüdischen, im Futur. Sie werden umkehren, Renate. Die Söhne Israels und werden verlangen ihn, ihren Gott. Das war für uns Juden immer ein ungemeiner Mutspruch. Eine Zuversicht, Sascha, voller Zuversicht. Sie werden umkehren. Und David, ihren Kuhn, werden hinbeben zu ihm. Das ist auch so schön. Und hinbeben zu ihm. Was heißt hinbeben? Das ist so typisch. Was heißt denn das?
Verlangen.
Und wie David mal kam, Ufachadul Adonai, genau. Richtig, Ufachadul Adonai. Und David halt, und werden verlangen, ihn, ihren Gott, und David, ihren König, und werden hinbeben zu ihm. Genau, das hat er völlig verrückt übersetzt. Wie versteht ihr das, Lehr? Was heißt hinbeben zu Gott, zu seiner Güte in der Späte der Tage? Was heißt zu Gott hinbeben? Das ist typisch Bube, das gibt es nicht in der deutschen Sprache. Merken Sie, wie fein Buber arbeitet, der wieder, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Hinbeben, ich bebe hin zu dir. Was heißt das?
Er wendet sich hin.
Aber brennen, schreibt auch brennen.
Er zittert, wenn ich
komme. Ja, aber er will sagen, zittert im Sinne von voller Aufregung. Voller Aufregung werden wir zu Gott zurückkommen.
Und wie heißt es auf Hebräisch?
Pachadu. Pachadu ist ein, hat Buber recht, ein multiple deutbares Wort. Das ist die Kunst des richtigen Übersetzens, Martina. Du kannst ein Wort nicht in jedem Kontext genauso übersetzen. Pachadu heißt normalerweise Angst haben. Aber Buber sagt sich, wie kann Pachadu?
Angst haben.
Furcht haben. Aber im Hebräischen steht Pachadu el Adonai. Ich werde ängstigen zu Gott, das macht doch keinen Sinn. Und Buber denkt nach, wie kann ich am Ende der Tage, wenn Gott mich doch aufnimmt, vor ihm Angst haben? Susanne, das macht doch keinen Sinn. Wenn die Liebe dann vollzogen ist und besiegelt ist, hast du doch keine Angst mehr vor Gott. Darum geht es. Ja, aber noch tiefer erst. Ja, aber ehrfürchtig, dann musst du sagen, die Ehrfurcht. Ja. Sie werden ehrfürchtig.
Oder
werden
sie lebend hinein zu ihm, in der Zürcher.
Richtig.
Ja, oder man sagt auch, vor Ehrfurcht erlebte ich.
Richtig. Aber im positiven Sinn.
Ja.
Ich schreibe auch vom Stina im positiven Sinn. Hineilen, hin ehrfürchten zu Gott. Warum? Weil sie dann merken, der wahre Quell des Lebens ist Gott. Und alles andere, was da rumläuft, und die Statuen, das ist nur eine Illusion. Der wahre Gott, die wahre Quelle des Lebens ist eben Gott. Und dieser gewaltige Satz steht in diesem großen kleinen Propheten Hosea. Sie werden erkennen, weil es von Schuppen von Augen fallen wird, dass aller Wahnsinn, den sie vorher hatten, eine Illusion war. Okay, jetzt schlage ich Folgendes vor. Ich wollte Sie bitten, 10 Minuten, jeder für sich allein, Einzelarbeit, das war kein Gespräch, mal für sich zu schauen, was hier passiert. Auch die Schlüsselworte für sich aufzuschreiben. Jeder 10 Minuten für sich, dann Kaffeepause. Alle bitte 10 Minuten unterstreichen, die Worte, die noch wichtig sind, wie Korn und Most. Alles, was wir da eben hatten, Kapitel 2 und 3. Bitte das anschauen. Was wird Gott mit der Natur machen?